Der Rasenfunk Kurzpass. Wir wollen blicken auf die europäischen Männer-Top-Ligen, das heißt Serie A, La Liga und die Premier League. All das wollen wir jetzt hier besprechen in Rasenfunk Kurzpass 267. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist sie wieder, die Ligatour, unser Blick auf die europäischen Top-Ligen. Und ich begrüße diesmal in einer etwas zerstückelten Sendung erstmal nur zwei Gäste bei mir. Haben wir uns auseinandergelebt? Ich weiß es nicht. Also erstmal zu meiner Linken, Christian Werner, schön, dass du hier bist.
Hallihallo, schönen guten Tag.
Und dann uns zugeschaltet, Nils Kern. Hallo Nils.
Hola aus Madrid, buenos dias.
Was meint ihr, sind wir jetzt wie so eine WG, die zu viel miteinander diskutiert hat und irgendwann trifft man sich nur noch irgendwie, wenn sich zwei Wege im Bad kreuzen oder beim Müll rausbringen?
Und man versucht, diese Treffen so gut es geht zu minimieren, meinst du?
Ja, ein bisschen wirkt es so. Aber gut, immerhin, ihr beide seid noch treu geblieben. Die anderen hören wir, wenn alles gut geht, liebe Hörerinnen und Hörer. Es gab hier ein paar hin und her. Es ging ein bisschen hin und her vor dieser Sendung. Wenn alles gut geht, dann hört ihr noch Alexi Menüsch und Uli Hebel jeweils in einzelnen Segmenten nach dem, was wir jetzt aufzeichnen. Aber ob ich euch das jetzt versprechen will ich, weiß ich nicht. Denn es geht natürlich die Max-Ost-Garantie, die immer bei 100% Einhaltung liegt. Deswegen gebe ich nur so eine unter Vorbehalt. Schauen wir mal, was so hinhaut. Bevor wir loslegen, aber noch der Hinweis, weil wir so professionell sind, dass man uns natürlich auch finanziell unterstützen sollte. Den Rasenfunk ist ja völlig klar. Wir hatten noch nie eine Sendung, in der irgendwas technisch nicht geklappt hat. Und ganz bestimmt ist die hier auch kein Beispiel dafür. Deswegen unterstützt uns finanziell. Vielleicht können wir uns dann irgendwann ein teures Studio leisten. Wobei das wahrscheinlich heute auch nichts. Also ihr müsstet uns so sehr unterstützen, dass wir quasi unsere Gäste per Limousine abholen könnten und dann hierher fahren können. Das wäre quasi die einzige Variante, dass es heute trotzdem geklappt hätte. Genau, rasenfunk.de/supportersclub. Gerne in den Verwendungszweck dann für die Limo reinschreiben. Dann weiß ich auch, dass ich das in den Limousinentopf packe. Den es natürlich gibt beim Rasenfunk. Nein, ernsthaft, wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt und wir freuen uns, wenn ihr auch die anderen Formate hört. Es ist wieder wahnsinnig viel veröffentlicht worden im Rasenfunk. Zum einen ein Tribünengespräch zur Zukunft des Fußballs, eine Schlusskonferenz zum letzten Männerspieltag mit Fokus auf Borussia Dortmund, eine Sendung zum Frauenspieltag, der war auch sehr spektakulär. Also die beiden letzten Frauen-Bundesliga-Spieltage wirklich sehr empfehlenswert, könnt ihr nachhören. Und wenn alles gut geht, wird heute Nacht oder morgen früh noch ein Tribünengespräch zu der ganzen DFL-Investoren-Sache erscheinen. Da sind wir nämlich auch gerade dran. Der Rasenfunk ist einfach Medienunternehmen und das läuft jetzt einfach anscheinend hier so durch 24/7. Gut, wir blicken auf die Ligen. Jetzt sind es erstmal nur zwei, die Serie A und La Liga. Nils, ich glaube, wir müssen mit dir beginnen, denn das Thema, über das wir sprechen müssen, was La Liga betrifft, hat große Wellen geschlagen und das auch zu Recht große Wellen geschlagen. Deswegen will ich es nämlich auch alles vor dieses Sportliche ziehen, was wir heute auch noch besprechen wollen. Es gab mal wieder ein Rassismus-Eklat gegen Vinicius Junior. Kannst du uns noch mal kurz reinholen, was ist da passiert?
Erstmal muss ich sagen, dass wir aktuell hier so dezimiert sind. Ich habe schon die Befürchtung, dass es an mir liegt, weil wenn ich im Rasenfunk dabei bin, irgendwie bringe ich immer die negativen, nicht ganz so schönen Themen, aber auch darüber muss man natürlich reden, denn ich war am Sonntag in Valencia im Mestalla-Stadion selbst mit dabei, als es eben mal wieder vermehrt zu rassistischen Beleidigungen Richtung Vinicius Junior gekommen ist. Schon weit auch vor Anschluss, schon bei der Busankunft gab es mehrere Mono-Rufe, sprich, das heißt Affe übersetzt, und das ist dann eben auch im Stadion wiederholt bei, ich meine, Valencia war am Abschieds Kampf, das rechtfertigt niemals derartige Entgleisungen, aber es ist da einfach nochmal, wir hatten schon viele rassistischen Vorfälle in La Liga, wo dann auch immer mal die Fans dann identifiziert wurden und dann auch vom Verein schon gesperrt wurden und alles andere ist dann nochmal die juristische Ebene, aber das war jetzt gefühlt dann nochmal die nächste Stufe, einfach weil sich da die Emotionen so hoch gekesselt haben und dann stand das Spiel auch irgendwie kurz vorm Spielabbruch, Vinicius wollte aber selbst weitermachen, ja logisch, sagt er nicht selbst, bitte aufhören hier, ich kann nicht mehr, da hätten dann auch, der Schiedsrichter dann auch den Moment verpasst, das Spiel richtig zu unterbrechen im Sinne von in die Kabine zu gehen. So hat es auch nach dem Spiel FIFA-Präsident Gianni Infantino gesagt, von wegen, so ist das Protokoll bei der FIFA und bei La Liga hat das in dem Fall mal wieder nicht funktioniert. Und es ist einfach mal wieder nur der nächste Schritt auf diesem schlechten Weg, wo La Liga drauf ist. La Liga hat auch nach dem Spiel nochmal zusammengefasst, was sie alles schon getan haben, um Vinicius zu schützen oder zumindest um diese Vorfälle weiterzuleiten. Da reden wir von seit 2021 von 10 rassistischen Vorfällen rund um Spielen. Allein 8 in dieser Saison Saison. Ob das mal nur Einzelpersonen sind wie in Mallorca oder auch in Valladolid, wo dann eben diese Einzeltäter dann auch schnell rausgefunden werden konnten. Jetzt in Mestalla gab es auch einen Fan, auf den Vinicius klar gezeigt hat, von wegen du hast die Affengeste gemacht. Der wurde auch schnell von der Polizei rausgezogen, aber wir reden halt nicht nur von diesen 2, 3 Einzeltätern, sondern von mehreren und das ist da ziemlich eskaliert im Stadion, war nicht schön und hat eben so eine erneute Rassismusdebatte für einen neuen Rassismus-Eklat in Spanien gesorgt.
Kann es vielleicht sein, dass diese Debatte auch deswegen jetzt stattfindet, weil sie die ganzen letzten Male nicht so wirklich geführt wurde? Denn wenn man sich so direkt das danach des Spiels anguckt, also zum einen Carlo Ancelotti wurde erstmal zum Sportlichen befragt, hat mehrmals nachgefragt, soll ich jetzt wirklich zum Sportlichen antworten, dass es wirklich nicht beleidigt wurde, der hat ja auch mal eine Schwalbe gemacht. Das ist ja total übel.
Ja, oder der hat mal bei dem Torjubel aufs Wappen gezeigt oder als er ausgewechselt wurde. Vinicius ist nicht der erste Spieler, der vermeintlich provoziert, je nachdem, wie man Provokationen für sich definiert. Es rechtfertigt niemals diese Art von Beleidigung, vom Fremdenhass, von Diskriminierung. Und das ist halt eine Sache, die irgendwie in Spanien, wir sind danach auch schnell bei Pauschalisierung gewesen, sprich, dass Ancelotti gesagt hat, das ganze Mestalla hat beleidigt. Und Vinicius hat gesagt, Spanien ist ein rassistisches Land. Nein, nicht jeder Spanier und auch nicht das ganze Mestalla hat. Aber es gibt schon gesellschaftliche Probleme im Land, in der Gesellschaft eben, wo dieses Fremdenhass-Thema oder generell der Umgang mit anders aussehenden, anders denkenden Menschen noch nicht so weitergegangen ist, wie vielleicht bei uns in Deutschland, wo wir auch eine andere, in Anführungszeichen, Cancel Culture haben, dass dann, was weiß ich, das Mohren als oder wie auch immer mittlerweile längst gecancelt wird, was ja völlig richtig ist. Und das gibt es eben auch in Spanien noch nicht, wo es noch viele Rumflaschen gibt, die Negrita heißen, also Negerchen und so weiter, was irgendwie noch ganz normal ist. Und da wird dann auch immer noch jetzt noch dieses ganze Thema unter den Teppich gekehrt, weil es jetzt gerade super öffentlich ist und auch weltweit Sportler das teilen, aber wo immer noch gesagt wird, ja, aber, es gibt immer noch ein Aber dazu und das kann es einfach nicht sein, weil wir reden nicht über normale Beleidigung, auch das sollte nicht normal sein, auch das haben Ancelotti und auch Xavi zum Thema gemacht, wie kann es sein, dass jeder hier, wie Hijo de Puta und so weiter, beleidigt wird, kann einfach nicht sein, dass es so weit geht und ja, auch da versuchen immer noch andere, sich rauszureden, ob das dann der FC Valencia ist, der sagt, nein, wir haben nichts getan und unsere Fangemeinde ist sauber und die 2, 3 Einzeltäter wurden rausgezogen, aber es wird halt immer wieder weggesehen, dass es eben nicht nur diese 2, 3 Einzeltäter sind, sondern wie gesagt, in dieser Saison allein gegen wenigstens 8 Vorfälle, auch bei Rüdiger gab es in Cadiz was oder in Iñaki Williams, Nick Williams, Chukwueze auf Mallorca auch rassistisch beleidigt geworden, also es ist ein großes grundlegendes Problem und immerhin Vinicius und auch ein Ancelotti zeigen jetzt noch mehr auf dem Finger drauf. Vinicius ist schon im Januar in die Offensive gegangen, als er richtig auf Twitter seine Tweets verschickt hat und geschrieben hat, La Liga tut nichts dagegen, auch das war falsch, La Liga tut ein bisschen was, offensichtlich nicht genug und auch da versucht einfach jetzt auch der Verein, Real Madrid hat da auch lange zu eine neutrale Position gehalten, nichts groß unternommen, aber jetzt eben auch schon 2 Pressemitteilungen veröffentlicht, unter anderem auch Verbandspräsident Rubiales kritisiert, dass eben der spanische DFB, die EFF, quasi nicht die richtigen Werkzeuge an La Liga-Verband weitergegeben hat, weil La Liga hat dann nicht so die Handhabe, um dann wirklich Spiel zu unterbrechen oder was weiß ich, Maßnahmen zu unternehmen. Also Ancelottis Hoffnung ist, oder Ancelotti fordert einerseits drastische Maßnahmen und hofft einfach auch, dass sich dieses System generell ändert, dass dann das Spiel abgebrochen wäre oder zumindest mal unterbrechen, in die Kabinen gehen, dann kommst du wieder raus und wenn es dann wieder zu rassistischen Beleidigungen kommt, dann ein Abbruch und da hat einfach aktuell La Liga noch keine Handhabe, das muss sich ändern und einfach generell weiter aufmerksam aufs Thema machen, damit man irgendwo auch die Leute sich erzieht. Also es ist einfach, allein gestern Atletico hat bei Espanyol gespielt und da gab es wieder einen Fan, der mit sehr ausgestreckten rechten Armen da Richtung Rodrigo de Paul beleidigt hat, der wurde dann auch abgeführt. Also wenn es TV-Bilder gibt, die werden dann schon schnell identifiziert, aber wir reden auch in Valencia von so vielen privaten Handyaufnahmen, wo du irgendwie 200 Leute vor dir siehst und einer macht gerade Negro de Mierda und da ist es dann schwer, die Leute zu identifizieren, aber es zeigt einfach, wie groß das Problem ist, dass einfach in diesem möglichen, nicht rechtsfreien Raum Fußball, wo irgendwie eine vermeintliche Anonymität herrscht, dass dort manche sich auslassen, als wäre es im privaten Raum, was man im privaten Rahmen auch nicht tun sollte, aber es kann nicht sein, dass da La Liga gibt einfach ein sehr, sehr, sehr schlechtes Bild aktuell im Weltfußball ab.
Gut, du siehst eben im Fußball, wie Gesellschaften ticken. Und ich meine, dass wir da auch in Deutschland noch nicht weit sind, hat Boris Palmer jüngst bewiesen durch die Verwendung des N-Worts. Jetzt haben wir es hier leider auch einmal verwendet. Entschuldigung dafür, liebe Hörerinnen und Hörer. Christian, ich bin so ein bisschen ratlos, weil natürlich der Fußball kann diese Probleme nicht lösen, aber wir sehen sie im Fußball. Und jetzt haben wir hier in dem Bereich jetzt auch einen Verband, der zumindest wenig tut und nicht nur in der Außendarstellung eine Untätigkeit symbolisiert. Jetzt haben wir solche Themen auch in Deutschland, auch in der Serie A. Also ja. Wir haben sie in allen Ligen. Wie blickst du denn auf sowas, was da passiert ist?
Ja, ich muss sagen, vieles, was Nils jetzt erzählt hat, das gibt es so in Abstufungen auch in Italien. Wer sich vielleicht daran erinnert, vor kurzem war Romelu Lukaku beim Coppa Italia Halbfinalspiel in Turin, wo es solche Szenen gab, wo danach dann auch, ich glaube, auch eine Parallele, Nils, oder? Da hat dann der Verband die Sperre für Lukaku zurückgenommen, um einfach ein Signal zu setzen. Also Lukaku hat damals gelb-rot gesehen, weil sein Jubel als provokativ ausgelegt worden ist vom Schiri. Und danach hat der Verbandspräsident das zurückgenommen, einfach als ein Symbol zu setzen. Wenn ich richtig informiert bin, Nils, korrigiere mich gerne, hat das der Verband in Spanien jetzt ja auch gemacht, die Sperre für Vinicius. Was mich da überrascht hat, ist, dass Xavi dann auf einer Pressekonferenz meinte, also der Barca-Trainer, er versteht es nicht, warum diese Sperre nicht sozusagen bestehen bleibt, weil es ja für Aktionen auf dem Feld sozusagen verhängt worden ist. Jetzt kann man rein regeltechnisch das definitiv so sehen, keine Frage. Ich frage mich nur, ob sich da nicht alle Beteiligten nicht wirklich einen Gefallen tun, wenn man nicht wirklich, also ich bin weit davon entfernt zu sagen, ja, der Verband nimmt jetzt eine Strafe zurück, wunderbar, das löst das Problem. Nein, das löst das Problem logischerweise nicht. Aber ich finde, es ist zumindest mal ein erstes Symbol, eine erste Geste. Mhm. Und wenn das dann auch wieder von Konkurrenten sozusagen, in Frage gestellt wird, dann weiß ich nicht, ob wir da wirklich auf dem richtigen Weg sind. Ein Beispiel noch dazu, Gasperini, vor kurzem in Italien gab es wieder einen ähnlichen Fall, da ist Vlahovic von Juve bei Atalanta aufgrund seiner slawischen Herkunft diffamiert worden und da hat sich Gasperini danach hingestellt und gemeint, ja, aber das ist für ihn nicht Rassismus, sondern das ist für ihn Beleidigung quasi. Und damit will ich nur sagen, anscheinend sind viele im System noch sozusagen, haben noch nicht diese Denke, dass eben diese Spieler sozusagen da in was reingeraten, was für sie wirklich sehr, sehr übel ist. Und dementsprechend, ich bin wirklich froh, muss ich sagen, dass Vinicius und Ancelotti das so klar jetzt darauf hingewiesen haben, weil es eben nicht nur um den Fußball geht, sondern ja ganz die ganze gesellschaftliche Dynamik betrifft.
Zumindest jetzt bei der roten Karte in Valencia war dann nochmal eine andere Szene, da ging es im Endeffekt, war eine Rudelbildung, yeah. Vinicius war irgendwo im Schwitzkasten 10 Sekunden, hat sich dann so ein bisschen befreit und dann gab es die Hand ins Gesicht, also ein Wischer, dafür kann man rot geben, keiner hat gefordert, dass die rote Karte aufgegeben wurde, also war das, Ancelotti hat auch gestern auf der Pressekonferenz in Bernabéu, da war ich dabei, gesagt, er wurde davon auch überrascht, dass das aufgehoben wurde, hat keiner gefordert, zumal Vinicius eh aktuell angeschlagen, leicht verletzt ist, hat schon sehr geschmeckt nach, guck mal, wir machen das für euch, sind wir jetzt wieder Freunde, yeah. Also das reicht natürlich lange nicht und das Mestalla wird jetzt auch in 5 Heimspielen die Südkurve gesperrt, 45.000 Euro Strafe, das wird auch nicht reichen, also es geht einfach um was Grundlegendes, auch um das System, wenn es zu rassistischen Beleidigungen kommt, dass dann ein Spiel unterbrochen wird, dass man so dann diese Maßnahmen antrifft, dass man vielleicht auch dann die Täter irgendwie kennzeichnet, zumindest die spanische Polizei hat dann auch Videos geteilt, wie dann die Täter in Handschellen genommen wurden, abgeführt wurden, natürlich ohne jetzt das Gesicht zu zeigen, also um da auch ein bisschen Transparenz zu schaffen, dass nicht nur die Opfer im Fokus sind, sondern man dann auch zeigt dann die Täter ein bisschen, ohne dass das jetzt die Mega-Lynch-Justiz wird, aber es muss sich viel ändern und rote Karte war dann einfach dubios, weil, wie gesagt, hat keiner gefordert, dass es aufgehoben wird. Dann hätte es eher noch für Hugo Dudo, der ihn im Schwitzkasten hatte und so weiter, auch noch rot geben müssen, aber nicht die von Vinicius streichen. Aber ja, es ist alles das, was, wie es in Spanien gemacht wurde, hat alles immer noch so ein Geschmäckle. Man denkt sich, warum so und nicht anders? Und ich meine, Lazio hatte doch auch schnell mal eine gesperrte Tribüne bekommen. Vor ein paar Wochen war da nicht sowas. Also das ging dann gefühlt ein bisschen schneller in Italien oder dann auch mit klarerem Strafkatalog. Und hier ist es jetzt gefühlt das erste Mal, dass sowas passiert. Und wir reden, wie gesagt, allein bei Vinicius vom 8. Vorfall in dieser Saison. Und selbst auch kurios, jetzt gab es die Strafen eben für den FC Valencia und auch 4 Monate später für, ihr erinnert euch vielleicht an die Vinicius-Puppe, die im Januar an der Brücke gebaumelt hat von den Atletico-Fans. Da jetzt auf einmal wurden auch hier noch 3-4 Leute festgenommen von der spanischen Polizei, hat sie auch geteilt. Also auch das jetzt auf einmal geht's, obwohl klar war, welcher Fanclub das war von Atletico. Alles sehr, sehr dubios und viel Hoffnung, dass sich das grundlegend ändert, habe ich nicht. Aber ja, so viel Druck und Öffentlichkeit und Reichweite, wie aktuell da ist, geht auch nicht. Also irgendwas muss sich passieren, muss sich tun.
Ich glaube, ein Satz vielleicht noch aus italienischer Perspektive. Ich weiß nicht, wie das in Spanien gelebt wird. Ich glaube, da ist nicht nur der Verband gefordert, sondern sehr auch die Vereine. Und in Italien merkt man jetzt zumindest ein kleines Anfangen. Juve zum Beispiel, da wurden wirklich, ich glaube, das waren sogar an die 100, die wurden identifiziert damals in diesem Block, die angeblich diese Schmähgesänge oder diese rassistischen Beleidigungen geäußert haben. Und die bekamen von Juve ein Stadionverbot. Ähnliches sogar bei Lazio. Wir wissen alle, bei Lazio ein Riesenproblem, aber Lazio hat auch zuletzt Einzelne, die identifiziert werden konnten, sozusagen mit ihrem eigenen Regelkatalog bestraft und die kommen jetzt nicht mehr ins Stadion. Ist vielleicht ein Anfang, dass die Sache eben nicht nur beim Verband oder bei der Liga liegt, sondern dass das muss ein Miteinander sein zwischen Liga, Vereine, dass da wirklich hart durchgegriffen wird und dass dadurch vielleicht eine Besserung auch mittelfristig auf den Weg kommt.
Ja, gab's und gibt's auch schon, wenn es eben zu diesen Einzeltätern wie in Valladolid auf Mallorca kam, die haben dann auch, da haben dann die Vereine, ich glaube, jeweils eine zweijährige Stadionsperre im eigenen Stadion verkündet, aber ohne, dass es mir jetzt bekannt ist, dass das irgendwie national oder ligaweit gilt und auch jetzt in Mestalla die 3, 4, die festgenommen wurden, da war dann auch der FC Valencia in seiner Mitteilung ganz klar von wegen lebenslanges Mestalla-Verbot ist auch schon mal 2019 nach einem Vorfall in der Europa League so passiert, aber wie gesagt, wir reden nicht nur über die 2, 3, 4, sondern über die 100, die vorm Spiel schwer nachzuvollziehen, weil vielleicht hat nicht jeder eine Eintrittskarte und auch die anderen 100, die im Stadion das machen und die dann zu identifizieren, ist schwierig, aber es ist auf jeden Fall, der Verband muss aktiv werden, aber es müssen auch die Vereine was wiedergeben an ihre Fans, damit die Fans merken, so geht es einfach nicht weiter. Also da muss es klare, viele Strafen geben, drastische Maßnahmen, wie Ancelotti es fordert.
Ja, und eben langfristig positiv gestrickte Dinge. Also durch Sanktionen verschiebst du das Problem immer nur. Also was bringt es uns, wenn Rassisten ein Stadionverbot haben? Sie sind außerhalb des Stadions noch weiter ihre Rassisten. Also und das ist halt das viel schwerer zu erreichende. Gleichzeitig sehen wir meinem Eindruck nach, dadurch, dass das in so vielen Ländern grassiert, glaube ich, dass sich an so Dingen wie Rassismus auch mit ablesen lässt, welche Stimmungslage in Gesellschaften herrscht, wenn Angst herrscht, wenn Ungleichheit herrscht, wenn Angst vor Armut und so weiter herrscht, dann war es in der Geschichte schon sehr häufig so, dass dafür eben dann Minderheiten systematisch dafür diskriminiert wurden. Also wer sich mit der Entstehungsgeschichte von Rassismus beschäftigt, der ja letztlich aus der Kolonialzeit kommt, so eine Verquickung aus Industrialisierung, Kapitalismus und Kolonialzeit und man sich letztlich quasi nur rechtfertigen musste, warum man andere Länder komplett ausbeuten kann und bis hin zu Menschenleben, die man nicht als menschenlebenswert erachtet. Wenn man sich damit beschäftigt, warum Antisemitismus schon so viele hunderte, fast schon tausende Jahre in Gesellschaften hängt, dann hängt es eben ganz oft damit zusammen, dass man einen Grund gebraucht hat, um Dinge zu rechtfertigen. Und vielleicht sehen wir an solchen Entwicklungen, die es überall gibt, auch in Deutschland, dass sich die Stimmungslage verschärft, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht nehmen wir es auch nur mehr wahr. Das ist jetzt eine Interpretationsfrage. Aber das sollte halt dann auch ein Hinweis darauf sein, so wichtig es ist, dass die Fußballvereine und dass die Fußballverbände da sich völlig klar positionieren, weil sie eben auch eine hohe Symbolkraft haben, muss es halt begleitende Maßgaben geben im Fußball und dann aber halt auch in den Gesellschaften. Der Fußball kann es nicht alleine lösen. Aber das ist der eine Aspekt, den ich zumindest noch kurz gemacht haben wollte. Sanktionen sind wichtig und richtig, aber sie werden das Problem leider überhaupt nicht lösen. Das haben wir, also gerade in Deutschland kannst du das perfekt ablösen. Also Deutschland tut ja immer so, als hätte es durch den Zweiten Weltkrieg alles gelernt. Antisemitismus in München war im letzten Jahr an jedem Tag 3 antisemitische Straftaten nach den jüngsten Zahlen, die da gegeben wurden. Also quasi statistisch gesehen, an jedem Tag. Also da möchte ich mal drüber diskutieren, wie gut Deutschland wirklich seine Lektion gelernt hat, wenn man das überhaupt so sagen kann. Also ist ein großes Problem, aber deswegen wollte ich dem hier auch so einen Raum einräumen und ich habe aber auch das Gefühl, wir werden noch häufiger über solche Dinge sprechen, egal in welcher Liga. Und dann ist es ja aber auch wichtig, das zu thematisieren. Dann versuchen wir mal zum Sportlichen zu kommen. Ja, Christian.
Ja, probieren wir es mal.
Wir probieren es mal, wohl wissen, dass es eigentlich viel, viel weniger wichtig ist. Es läuft gut in Pokalwettbewerben für italienische Teams, in europäischen Pokalwettbewerben und jetzt gibt es aber auch einen nationalen, auf den man sich freuen kann. Warum denn?
Genau, ja, ganz frisch. Gestern Abend, also Mittwochabend, hat das Coppa Italia-Finale stattgefunden. Das vielleicht, damit schaffen wir vielleicht eine kleine Überleitung. Das war wirklich ein schönes Fußballfest im Stadio Olimpico in Rom. Wirklich immer ein ganz besonderes Ambiente beim Finale. Jeweils 25.000, also beide Vereine haben 25.000 Anhänger in ihren Kurven. Gestern großartige Choreos, sowohl von der Fiorentina als auch von Inter. Also wirklich, ja, ein Fußballfest. Mhm. Und das Spiel hat auch sehr viel hergegeben. Also Inter hat das Finale 2-1 gewonnen. Nach frühem Rückstand, Nico González, ehemaliger Stuttgarter, argentinischer Nationalspieler, hat die Fiorentina früh in Führung gebracht. Und Lautaro Martinez, sein argentinischer Gegenpart, hat noch mit dem Doppelpack vor der Pause sozusagen Inter ja in Führung gebracht. Und diese Führung hat dann gereicht. Man muss sagen, Inter hat sehr viel leiden müssen in der zweiten Hälfte. Die Fiorentina hat das großartig gemacht, hat sich Riesenchancen rausgespielt. Allein Luka Jovic ist eingewechselt worden, hatte zwei Riesendinger. Also es hat wenig gefehlt. Das Spiel hätte eigentlich in die Verlängerung gehen können, sollen. Aber Inter hat es halt irgendwie geschafft. Und ja, hat jetzt unter Inzaghi, zweites Jahr unter Inzaghi, der vierte Titel ist schon mal eingefahren. Letztes Jahr Coppa Italia, Supercoppa. Dieses Jahr Supercoppa gegen Milan, Derby, souverän gewonnen. Jetzt der nächste Titel und ja, steht ja noch ein Finale an für Inter in ein paar Wochen. Also Inzaghi hat sich wieder mal als absoluter Pokal- und K.O.-Spieler-Spezialist bewiesen.
Und kann man sagen, woran das liegt, dass es in den Pokalwettbewerben so, also es ist ja in der Liga nicht schlecht. Aber es ist besser noch in den Pokalwettbewerben.
Deutlich besser. Ja, Inzaghi ist logisch oft danach gefragt worden. Er hat gesagt, es gibt kein wirkliches Geheimnis, aber er scheint schon ein Gespür dafür zu haben, eben die Spieler, die Mannschaft eben in solchen ja, 90 Minuten oder oft 180 Minuten, wenn es Hin- und Rückspiel geht, so einzustellen, dass sie wissen, was Sache ist. Das geht ja, das hat ja eine Vorgeschichte bei Inter. Bei Inter, alle reden jetzt über das Champions League-Finale, ja, und sagen vielleicht ein paar, ja, die hatten jetzt Milan, davor hatten sie Benfica und Porto in den K.O.-Spielen. Sind die nicht die größten Namen? Es mag vielleicht sein, aber ich erinnere daran, dass Inter war in der Vorrundengruppe mit Barca und Bayern.
Das ist es.
Und da ging ja für Inter auch schon dieser K.O.-Modus los. Mhm. Und gerade in den zwei Spielen gegen Barca hat Inter das geschafft, warum sie weitergekommen sind. Sie haben das Hinspiel im San Siro 1-0 gewonnen und haben im Rückspiel wirklich diesem Sturm von Barca standgehalten, haben dann am Ende dieses spektakuläre 3-3, hatten am Ende ja auch diese riesen Konterchancen, weil Barca gewinnen musste. Aber das zeigt eben schon für mich, in K.O.-Spielen war Inter schon die ganze Saison über da. Und wenn wir einen kleinen Bogen sogar noch zur Vorsaison nehmen, da ist Inter zum ersten Mal seit vielen Jahren aus der Champions-League-Gruppenphase raus und hatte dann Liverpool im Achtelfinale. Vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere. Stimmt. Und das war Liverpool damals noch in seiner Prime, Liverpool dann ja auch im Finale. Und da hat Liverpool das Hinspiel in San Siro 2-0 gewonnen mit zwei späten Toren. Das war leistungsmäßig, war da Inter eindeutig näher dran. Und das Rückspiel hat Inter an der Anfield Road sogar 1-0 gewonnen. Das hat dann zwar nicht gereicht, aber ich finde, da hat man schon erkannt, dass Inzaghi eben dieser Mannschaft in solchen K.O.-Spielen es mit auf den Weg gibt, Fokus, was sie zu tun haben, die richtige Schärfe. Und dementsprechend ist das jetzt ein roter Faden, also ein positiver roter Faden, der sich durchzieht. Und ich finde, man muss jetzt über Inzaghi sprechen, denn vielleicht erinnert ihr euch auch noch, ich glaube auch hier in der Sendung vor ein paar Wochen, da war Inzaghi mehr oder weniger ja so fast zum Abschluss freigegeben. auch in Italien wahnsinnig viel Druck. Und jetzt steht er da als Trainer, der eben, wie gesagt, in seiner zweiten Saison den vierten Titel innehat, der die Mannschaft ins Champions-League-Finale geführt hat, das seit 13 Jahren nicht mehr der Fall war. Und der jetzt auch in der Liga durch so einen Zwischenspurt eigentlich mehr oder weniger die Champions League Quali wieder eingetütet hat. Also ich finde es beeindruckend, wie Inzaghi da die Ruhe bewahrt hat, das Ganze wegmoderiert hat. Und das eine ist das Kommunikative, das Moderative, aber er hat in dieser Zeit ja auch die Mannschaft dahin gebracht, dass die jetzt in dieser entscheidenden Phase so on point da ist. Ich würde sagen, ihm ist das gelungen, was jeder Trainer sich wünscht vor der Saison, dass du in der entscheidenden Saisonphase sowohl physisch als auch mental sozusagen auf deinem Höhepunkt bist. Also ich muss sagen, ich glaube, es gibt viele, auch Beobachter, die vorhin sage jetzt, ja, die sich nach der Saison da vielleicht auch noch überlegen müssen, wie sie mit ihm umgegangen sind. Ganz interessant, Inzaghi hat auch vor kurzem mal gesagt, also er hat sich wirklich immer total zurückgehalten, aber er hat nur einmal jetzt den Satz fallen lassen, ich weiß ganz genau, wer in welcher Phase sozusagen von wem ich Unterstützung bekommen habe und von wem nicht. Ist vielleicht auch ein bisschen
geht gerade auch, kälter hier geworden, als du
ja,
das zitiert hast.
Ja, das eine ist, viele interpretieren das so Richtung, also als Medialer sozusagen, dass aber ich glaube, da geht es schon auch intern rein, okay. Denn bei Marotta, dem Sportdirektor, also das Verhältnis zwischen Marotta und den Sagi war nicht immer das Leichteste. Und also da gab es auch intern großen Druck, aber Inzaghi hat das, wie gesagt, eben souverän wegmoderiert. Und ja, jetzt stell mal vor, am 10. Juni würde das passieren, was mit wem vielleicht im Moment, mit dem wenige rechnen, aber ja, dann würde er wahrscheinlich jetzt der König der Welt dastehen. Also ich muss echt sagen, Respekt, wie gesagt, wie er das gemacht hat. Und auch nochmal nur ganz kurz zur Einordnung, wo Inter herkam. Also Inter, als er es übernommen hat, da ist Antonio Conte, ja, ein bisschen durch die Hintertür wieder mal weg. Lukaku wurde in dem Sommer verkauft, Hakimi wurde in dem Sommer verkauft und Christian Eriksen aus anderen Gründen, aus gesundheitlichen Gründen, hat dann nicht mehr für Inter spielen können. Also diese Mannschaft hat Inzaghi übernommen und jetzt hat er sie innerhalb von 2 Jahren ins Champions League-Finale geführt, hat nebenbei noch 4 Titel eingesammelt. Also ich frage mich, was ein Trainer mehr tun muss oder soll, als ja, ein gutes Standing zu bekommen.
Vor allem hat er ja jetzt auch Lukaku wieder hinbekommen, dass Lukaku auch wieder voll integriert ist und Motivation zeigt. Also es gibt ja dann echt einiges an Hoffnung fürs Finale.
Ja, es gibt viele Beispiele. Du sagst es, Lukaku ist eins, auch Calhanoglu zum Beispiel. Calhanoglu war, glaube ich, bis vor dieser Saison hat jeder als den technischen, den Zehner, den Achter, der nach vorne logisch immer für Momente gut ist, aber der jetzt vielleicht nicht der überragende Spieler gegen den Ball ist. Wenn du anschaust, der hat in dieser Saison eben wahnsinnig lang auf der 6 gespielt, weil Brozovic sozusagen verletzt war. Hat da eine ganz andere, auch gestern gab es ein paar Momente, wo er gegen den Ball in der Rückwärtsbewegung extrem wichtige Zweikämpfe geführt hat. Und auch da, das hat Calhanoglu auch vor ein paar Wochen im Interview gesagt, das war wahnsinnig gute Arbeit von Inzaghi mit mir. Klar war das auch eine große Leistung des Spielers, aber erkannt hat es erstmal Inzaghi, ihn auch auf dieser Position gewinnbringend einbringen zu können, sozusagen. Und also dieses Miteinander funktioniert. Dumfries ist auch ein gutes Beispiel, der war immer wieder für offensiv, für alles Mögliche gut, aber nach hinten, puh, immer wieder mal Probleme. Dumfries ist im Moment auch total scharf gegen den Ball. Vielleicht erinnern sich noch ein paar Champions League Halbfinal-Rückspiel gegen Milan. Da hat es Dumfries mit Theo Hernandez und Leao zu tun bekommen. Die hat er sehr gut im Griff gehabt. Klar nicht alleine, das war auch wieder das Kollektiv. Da hilft Barella mit, da hilft Bastoni mit. Aber wie Nils sagt, du kannst jetzt auch an vielen Einzelspielern kannst du ablesen, dass Inzaghi da wirklich mit seinem Trainerteam ja, einfach eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat. Oder leistet immer noch.
Ja, und dann Spieler, die einfach vielleicht so den umgedrehten WM-Effekt hatten, den man hier in der Bundesliga beim FC Bayern sehen kann, die halt einfach, also Lautaro Martinez, das ist ja der Wahnsinn.
Also das ist einfach. Gestern auch, der steht jetzt bei 26 Saisontoren, hat seinen Rekord aus der vergangenen Saison jetzt übertroffen, hat er 25 Mal für Inter wettbewerbsübergreifend getroffen. Gestern eines davon war sein 100. Tor für Liga. Also der junge Mann, ich würde sagen, ist immer noch eher ein junger Mann. Also ja, schaut euch an, das zweite Tor, wie er das auch macht. Also das ist wirklich, da siehst du halt, was Selbstvertrauen auch mit dem Spieler und mit der Mannschaft machen kann. Es war gestern auch ein gutes Beispiel dafür, die Fiorentina, frühe Führung, hat wirklich Inter Probleme bereitet, aber Inter ist total ruhig geblieben. Die haben sich die Fiorentina ein bisschen zurechtgelegt, haben sie gelesen, hatten dann eben diese Chancen, haben sie genutzt, hatten hinten raus auch ein bisschen Glück, bleibe ich dabei, aber du siehst eben, wenn eine Mannschaft, wenn ein Spieler Selbstvertrauen hat und ich finde Lautaro ist da immer ein wunderbares Beispiel, es gibt einen Lautaro mit Selbstvertrauen und einen ohne und jetzt siehst du, der weiß, was er tut, der braucht nicht viel, der arbeitet auch für die Mannschaft, passt wunderbar in dieses Bild mit rein.
Ja, verrückt. Inter, wie sich das gedreht hat, das ist irre. Das ist ungefähr so, als wäre Nagelsmann geblieben und hätte jetzt auf einmal 2 Titel geholt. Und dann hätten wir uns alle bei ihm entschuldigen müssen. Wobei,
ja,
wir nicht, aber.
Also wie gesagt, noch als letzter Satz, wenn ich sage, er hat noch nicht dieses internationale Standing. Das ist klar, er hat vielleicht auch noch nicht den Namen. Aber wie gesagt, jetzt über mehrere Jahre, ich frage mich und ich habe mich das auch schon vor ein paar Wochen gefragt, als die Kritik so groß war, dachte mir, ja gut, jetzt warten wir halt erstmal ab und jetzt kommt es ja so, wie es eben, ja, wie der positive Fall halt einfach ist. Er kommt über die Liga wieder in die Champions League und er steht jetzt im Champions League-Finale und wie gesagt, für Inter 13 Jahre haben sie auf diesen Moment gewartet. Also es ist jetzt nicht die Selbstverständlichkeit, es ist nicht, dass Inter das alle 3 Jahre hat. Und dann frage ich mich schon, ja, welche Erwartungen hast du denn noch an den Trainer? Letzter Satz noch, Inter hat allein in dieser Saison durch den Champions League Run mindestens um die 100 Millionen Euro eingenommen. Also auch das, zeigt, dass dieser Weg ja auch für den Verein ein wichtiger Weg ist, weil ja, wir wissen alle, es sind jetzt nicht alle gerade auf Rosen gebettet wirtschaftlich, und wenn du dann durch so einen Weg dann auch noch ja, so ein massives Plus dir erwirtschaftest, dann glaube ich, kann der Präsident mehr als zufrieden sein mit dem, was sein Trainer da so macht.
Das klingt so, und dann sind wir mal gespannt, wie der Sportdirektor in Zukunft zufrieden sein wird. Das wäre, eigentlich war der Nagelsmann-Vergleich gar nicht so schlecht, denn wenn Nagelsmann gesagt hätte, ich weiß schon genau wer, ja, da hätten wir auch alle gesagt, na, hat er jetzt gerade die Bild-Zeitung gemeint oder Brandt? Naja, das ist ein anderes Thema. Vielleicht hänge ich zu sehr gedanklich in der Bundesliga immer fest. Dann wollen wir noch über etwas völlig Überraschendes reden, Nils, mit dem niemand rechnen konnte. Der FC Sevilla steht im Finale der Europa League? Wann gab es denn das zuletzt?
Das gab es zuletzt 2020 und war damals schon ihr sechstes Finale. Auch das hatten sie gewonnen. Also die Roma muss aufpassen, ihr siebtes Finale. Und das innerhalb von 17 Jahren. Das ist unfassbar. Wenn, es gibt ja beim FC Sevilla diesen Slogan, der heißt Nadie la quiere como nosotros. Keiner will es so sehr wie wir. Und das haben sie United gezeigt, ja, gegen Juve gezeigt. Und der steht für mehr. Weil
die haben in ihrem Slogan drinstehen, dass sie es mehr wollen. Also,
nein, nicht im Vereinslogan, aber es ist so ihr Spruch, den sie da öfter mal raushauen, den dann die Presse überall hat, den Spieler sagen und den es dann, was sich auf Grafiken gibt. Also das ist.
Ey, da kenne ich ja mehrere deutsche TV-Experten, die gerade, also die ähnlich erregt sind wie ich. Das ist ja ein Traum. Wir wollen es mehr. Stark, stark.
Ja, die Mentalität ist da sehr hoch beim FC Sevilla. Also das.
Aber
das
hoffentlich spielen sie nicht auf Zeit. Das darf man nicht gegen deutsche Teams. Da wird, das ist kein Fußball. Möchte ich nicht sehen.
Ja gut, das hat jetzt zumindest Acuña das Finale gekostet, weil er hatte dann die Gelb-Rote durch Zeitspiel eben gesehen, ein bisschen so übertrieben vielleicht, aber gut, nein, der FC Sevilla spielt eine sehr kuriose Achterbahnsaison. Also es war am 14. Januar, da war man noch Vorletzter in der Tabelle in der Liga. Ja, Sampaoli war da noch im Amt bis März auch. Es lief eigentlich okay, aber die Mannschaft hatte einfach so viele Disziplinprobleme, war einfach übermotiviert, so viele Karten gesammelt, auch immer noch irgendwie die zweitmeisten in der Liga. Und dann Ende März ist dann José Luis Mendilibar gekommen, so ein eher sehr erfahrener, alter baskischer Trainer, der einfach die Mannschaft ja da sehr stabilisiert hat, die Ordnung zurückgebracht hat. Es ist alles ein bisschen immer noch motiviert, aber mit ein bisschen mehr Coolheit mittlerweile. Und ja, der hat jetzt von seinen allerersten vier Europa-League-Spielen United, Juventus 2 gewonnen, 2 unentschieden, also keins verloren, und ist damit so ins Finale eingezogen. Auch in der Liga natürlich ging es nach oben, Platz 9. Da hat man noch kleine Chancen auf die Conference League, auf den 7. Platz in La Liga. Also da läuft es mehr oder weniger spektakulär, weil auch die Wintertransfers mehr und mehr funktionieren. Ja, die hat in Sampaoli auch, aber haben man vielleicht auch ihre Zeit gebraucht. So ein Loic Badé aus Frankreich gekommen, Pape Gueye, und auch Rückkehrer Ocampos und Brian Gil, die einfach sehr viel tun beim FC Sevilla, spielen, das Vertrauen bekommen haben und da einfach die Abwehrprobleme von der Vorsaison, als ja wichtige Spiele wie auch in Koundé gegangen, verkauft wurden, die das da einfach aufgehoben wurden. Also ja, sehr überraschend, der FC Sevilla steht im Europa-League-Finale.
Ja, aber das ist ja gut, dass du nochmal diesen weiteren Bogen spannst, dass man eben auch in der Liga mit rangekommen ist, und du hast jetzt von der Conference League gesprochen, aber man könnte ja durch einen Sieg im Europa League Finale, wenn ich jetzt nicht komplett falsch informiert bin, ja sogar in die Champions League kommen. Ja, das wäre ja jetzt auch nicht so schlecht.
Allein ja, deshalb, genau Nils, weil du sagst, allein deshalb das Finale noch doppelt brisant, weil für die Roma ist dieser Weg ja auch dieses Tor da. Die Roma wird es über die Liga wahrscheinlich auch nicht mehr schaffen. Deswegen allein, dass beide Mannschaften sozusagen jetzt auch noch die Aussicht haben auf die Champions League. Aber ein Satz auch von mir, also ich finde es wirklich beeindruckend, Sevilla. Also das ist echt, ich habe das Juve-Rückspiel auch gesehen, auch das Juve-Hinspiel. Jetzt ist klar, Juve ist im Moment nicht die große europäische Mannschaft, aber Juve findet dann halt auch in so einem K.O.-Spiel irgendwie, macht es dir unangenehm, bleibt im Spiel, aber trotzdem, also was da in der Verlängerung auch im Stadion los war, also das ist echt beeindruckend. Dann auch Lamela, auch einer von diesen Ewigen, der irgendwie gefühlt ja schon, weiß Gott, wie lange dabei ist, macht der das entscheidende Tor. Auch, du sagst es ja, ich finde es, muss man schon hoch genug auch einschätzen, die nehmen einfach United in der Runde davor raus durch ein 3-0 im Rückspiel. Also ja. United, da reden wir jetzt von einer der Top-Mannschaften der Premier League, und da sagt Sevilla einfach, nö, danke, Europa League, nicht mit uns. Also das
ist unser Wettbewerb, ja, wir wollen es mehr.
Also ich finde, das ist schon sehr beeindruckend, was die da auch über so eine lange Zeitspanne halt einfach zeigen. Wirklich beeindruckend, ja.
Absolut. Man kriegt da auch, also ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich da nur allein an das United-Rückspiel denke, wie auch das Sanchez-Pizjuan sich da präsentiert. Alle in Weiß jetzt gegen Juve im Rückspiel waren alle in Rot und die leben das einfach komplett und wollen es und sind einfach bei 100% da und die Mannschaft überträgt das auf den Platz. Und ja, das sind alles diese Floskeln, wer es mehr will und Motivation. Aber da ist wirklich Sevilla eine ganz besondere Mannschaft, wenn die Europa League-Hymne läuft. Ich meine, letztes Jahr haben sie es ja auch so ein bisschen Champions League-Gruppenphase, okay, Platz 3, die hatten das Finale zu Hause irgendwie im Visier, hat da nicht geklappt. West Ham sind sie rausgeflogen letztes Jahr, aber auch dieses Jahr so ein bisschen die Einnahmen aus der Champions League Gruppenphase mitgenommen, so wie die Platz 3 und jetzt marschieren sie wieder durch.
Das ist eigentlich so schlau.
Das ist ja, eigentlich ist es genial, weil du weißt, du hast immer die Chancen hier in dem anderen Turnier dann noch und kannst dich da dann noch für die Champions League qualifizieren. Also komplett verrückt, aber auch nicht verdient, weil einfach United da komplett überfordert war. Juve im Rückspiel hatte sehr gefährliche Momente, auf jeden Fall, vor allem im ersten Durchgang, aber auch da einfach irgendwie cool geblieben, ruhig geblieben und am Ende dann eben doch noch mit Lamela per Kopf dabei gewesen. Also stark war ja auch noch eine Aufholjagd. Die Juve hat ja noch geführt im Rückspiel. Also sensationell, was die da immer wieder abreißen. Und ja, so ging es einfach jetzt die letzten Wochen ganz gut bergauf. Jetzt hat man mal gegen Elche den Tabellenletzten schon abgestiegen, nur 1-1 gespielt. Aber es ist halt der Fokus schon auf was ganz anderem. Das macht mir als Madridista auch Hoffnung. Samstag fahre ich auch hin, wenn Real Madrid in Sevilla spielt. Da hoffe ich dann, dass sie da ein bisschen schon viel geschont wird, rotiert wird und da woanders gedanklich schon sind und eben nicht gegen Real Madrid auch so eine Leistung abfeuern.
Ich wollte gerade sagen, wir können gespannt sein auf die Aufstellung von Sevilla am Wochenende und von der Roma. Da werden wir schon viel rauslesen, worauf der Fokus liegt quasi.
Eieiei. Und noch der kurze Hinweis, wie bizarr das gewesen sein muss für Philipp Kostic, der fast auf den Tag genau, glaube ich, ein Jahr nachdem er in Sevilla die Europa League gewonnen hat, dann beim Stand von 1-1 erst eingewechselt wird und dann in der Verlängerung rausgeht. Also,
ja, stimmt.
Wie alles sehr wild. Wenn wir jetzt kurz bei der Juve hier auch noch sind, haben wir vorher nicht abgesprochen, aber können wir auch noch ganz kurz drüber sprechen, über die neueste Entscheidung, die es
sagen,
da gab.
Ja, müssen wir auch, klar. Ja. Also, es wurde jetzt nochmal ein Urteil gefällt. Es sind minus 10 Punkte geworden, Juve dadurch jetzt schon mal weit aus den Champions.
Also es waren erst minus 15, dann 0.
Die wurden zurückgenommen, ja, wobei diese 0, also die wurden erstmal einfach zurückgenommen und jetzt sozusagen ist es jetzt bei minus 10 gelandet. War wirklich ein extrem kurioser Tag. Juve hat an dem Tag am Abend auch noch Ligaspiel in Empoli gehabt und das Urteil kam eine Viertelstunde vor Spielbeginn. Und dann ist Juve in Empoli mit 1-4 untergegangen. Wo Allegri, ich finde, das kann man ihm auch zugute halten, gemeint hat, ja, puh, das ist den Spielern dann halt schwer zu vermitteln, wenn 10 Minuten vorm Spiel, die dann plötzlich, wenn du ihnen klar machen musst, übrigens, wir in der Tabelle sind jetzt dann halt auch, was sind sie jetzt, auf 7 quasi. Mhm. Also es soll keine Ausrede sein, aber es zeigt schon, die ganze Saison für Juve, man muss ja auch sagen, für die Mitkonkurrenten, also das war jetzt schon extrem unglücklich, diese ganze Nummer, denn eigentlich über mehrere Monate war die Tabelle, ja, kannst sagen.
Wertlos eigentlich.
Ja,
wertlos. So immer so unter Vorbehalt.
Genau, Mourinho hat sich ja auch, logischerweise hat sich das nicht nehmen, der hatte schon ein paar Mal gesagt, oh, die Meisterschaft ist sozusagen, falsato, also.
Deswegen sind die alle in den europäischen Pokalwettbewerben so weit gekommen.
Genau, weil sich alle auf die europäischen Wettbewerbe konzentriert haben. Nee, also das muss man schon wirklich sagen, ich glaube, das ist jetzt eine Geschichte auch, oder für die italienische Sportgerichtsbarkeit, die das auch schon erkannt hat, gesagt, wir müssen da andere Wege finden. Also ich finde, ich meine, man hat nicht alle Jahre einen Fall, dass ein Topverein in Europa irgendwie aufgrund staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen sozusagen in den Fokus gerät und du dann auch als Sportgerichtsbarkeit logisch gefordert ist. Also ich würde mal sagen, da gibt es jetzt nicht einen Katalog, wo einfach drinsteht, so handelt man das. Aber klar ist, so wie es jetzt in Italien gehandelt wurde, das ist für alle Beteiligten nicht gut. Und dementsprechend ist es jetzt für Juve, war es dieser Montag des Schreckens sozusagen, erst die minus 10, dann 1-4 in Empoli und du merkst halt einfach, und das kann ich auch nachvollziehen, wie willst du einen Di Maria sozusagen motivieren in so einer Situation, sagen, hey Junge, nochmal alles raushauen, der schaut dich wahrscheinlich an und sagt, ja wie, die haben uns jetzt gerade, einmal waren es minus 15, jetzt sind es minus 10, jetzt sind wir Siebter, die wollen uns eh nicht in Europa haben, so ungefähr, also das ist schon keine einfache Aufgabe, finde ich. Und dementsprechend, glaube ich, ist es gut, wenn das Thema jetzt durch ist. Es ist noch nicht komplett durch. Es gibt ja auch noch andere Ermittlungen. Da kommt womöglich noch was. Und wir dürfen auch nicht vergessen, egal was die italienische Liga oder Sportgerichtsbarkeit entscheidet, es gibt ja auch immer noch die UEFA. Also am Ende sagt womöglich die UEFA, wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay wird Juve nächstes Jahr nicht international spielen. Also, ja. Ich glaube, es sind alle Beteiligten dann irgendwann, es ist gut, wenn das Ding jetzt endgültig geregelt ist, weil braucht man nicht allzu häufig solche Geschichten.
Ja, es ist halt insofern absurd, weil ja quasi diese drei Punkte aus dem Empoli-Spiel, die verloren gegangen sind, die verhindern ja, dass man doch noch sich sportlich hätte qualifizieren können.
Genau, du sagst das, weil vor allen Dingen, schau, dann gehen sie auf 62 und am Wochenende spielen sie gegen Milan. Die hätten ja, das direkte Duell da gehabt. Also ja. Dementsprechend, ja, es ist nochmal.
Aber bleibt es jetzt bei den 10, das ist sicher?
Ja, Juve kann logisch auch nochmal Rekurs einlegen.
Ja.
Aber nochmal, es geht auch darum, es kann ja auch noch was anderes dazukommen. Mhm. Also quasi, das ging ja nur erstmal unter Anführungszeichen um diese Bilanzfälschungsvorwürfe. Es gibt ja auch noch den Strang, wo Juve ja im Zuge der Corona-Krise sozusagen Zahlungen, Gehaltszahlungen einbehalten hat, das auch an die Börse kommuniziert hat, so, schau mal, wir haben uns mit den Spielern geeinigt, dass gewisse Gehälter, sozusagen Monatsgehälter, nicht ausgezahlt werden. Das wurde dann so verbrieft, auch in der Bilanz. Und dann kam raus, dass Juve aber ja, persönliche Abmachungen mit Spielern hatte, dass dann die Gelder dann doch irgendwie auf anderen Wegen anliefen. Und da gibt es eigentlich Beweise, schwarz auf weiß. Also ich glaube, dass Juve da auch nochmal ungemacht wird. Also ich glaube, wir können uns jetzt sicher sein, Juve spielt nächstes Jahr 1000%ig keine Champions League. Das war für mich auch davor schon klar, weil wie gesagt, auch die UEFA da das Auge drauf hätte. Ob sie überhaupt international spielen, vielleicht kommt jetzt sogar der Fall, dass die UEFA sie für ein Jahr sperrt und Juve dadurch jetzt gar nicht unfroh darüber ist, dass sie sich vielleicht sportlich für die Conference League oder Europa League qualifizieren würde, dass sie da dann vielleicht dieses eine Jahr Sperre absitzen würden, um dann sozusagen wieder in Gang zu kommen. Das ist jetzt im Moment noch Spekulation, aber Juve in der Champions League wird nächstes Jahr nicht passieren.
Okay, so, und dann haben wir noch ein Thema aus der Serie A. Und zwar völlig klar, ist ja logisch, der Meistertrainer, er muss weg. Napoli. Klar. Ich meine, wie haben die sich jetzt zur Meisterschaft geschleppt? Es war unwürdig.
Wie haben die sich präsentiert?
Die Menschen also haben vor Trauer haben sie ihre blau-weißen Fahnen aus den Fenstern gehängt.
Ja, manche wochenlang.
Wochenlang wahrscheinlich umgedreht. Das war ein, ja, also Spalletti muss weg.
Ja, ja, auch wieder eine dieser Geschichten. Also fangen wir mal an. In Neapel wird seit Wochen gefeiert. Die Stadt ist immer noch im Ausnahmezustand. Es ist ein einziges, es ist Freude pur. Jetzt am Wochenende gab es auch einen 3-1-Heimsieg gegen Inter. Der war insofern ganz, er hatte eine gewisse Bedeutung, denn dadurch hat Napoli jetzt alle 19 italienische Konkurrenten in dieser Saison geschlagen. Also Inter war die einzige Mannschaft, die sie noch nicht auf dem Weg zu diesem triumphalen Scudetto geschlagen haben. Das haben sie jetzt durch das 3-1 im Rückspiel. Oder genau, da haben sie jetzt auch den Haken dahinter gemacht. Also eigentlich könnte man meinen, alles wunderbar. Aber rund um dieses Interspiel, das war wirklich großartig, ich habe mir die Pressekonferenz vor dem Spiel zweimal angeschaut. Sie hat eine halbe Stunde gedauert und gefühlt würde ich sagen, um Inter ging es ungefähr 30 Sekunden. Denn es ist die Geschichte zwischen Luciano Spalletti, dem Trainer, und De Laurentiis, dem Präsidenten. Kurz die Fakten, De Laurentiis oder Verein hatte eine einseitige Option, den Vertrag mit Spalletti zu verlängern. Diese Option hat er gezogen, schon kurz nach dem Scudetto. Mitgeteilt wurde das Spalletti anscheinend über so eine, wie über ein Eileinschreiben im Prinzip, über eine digitale Mitteilung. Das fand Spalletti anscheinend schon nicht mal so cool, dass das auf den Weg ablief. Mhm. Aber eben Fakt ist, es hat sich gezeigt zwischen diesen zwei, das sind wahnsinnig starke Charaktere und es hat schon letzte Saison da ein bisschen gekrieselt. De Laurentiis ist, erinnern sich vielleicht ein paar, das ist ein Filmmacher, ein Kinoproduzent, einer, der die große Show liebt, einer, der weiß, wie er sich zu inszenieren hat. Nachzufragen bei Carlo Ancelotti, da gibt es auch, wie gesagt, große Namen der Vergangenheit, die auch gespürt haben, dass es nicht einfach ist mit diesem Präsidenten.
Hat sie jetzt auch mit der Liga angelegt und hat vorgeschlagen, ey, wir sollten die TV-Rechte einfach, die ausländischen TV-Rechte alles selbst produzieren und dann einfach mit Netflix, HBO und so weiter das bei denen einspeisen.
Er hat viele Ideen. Ja, genau. Und also es war wohl anscheinend so ein Burgfrieden über die ganze Saison. Sie haben es Gott sei Dank hinbekommen, das unter dem Teppich zu belassen. De Laurentiis hatte eben gerade in den Jahren davor auch immer wieder mal ist er während der Saison, ist es dann zu Äußerungen gekommen, die auch so ein bisschen die ganze Stabilität des Vereins ein bisschen ins Wankel gebracht hat. Dieses Jahr nicht. Also alles im Sinne der Mannschaft, alles im Sinne der Stadt, dass dieser 33-jährige Traum, der 33 Jahre lang gedauert hat, endlich wieder gelebt werden konnte. Aber jetzt kommt es halt anscheinend zutage. Spalletti hat auf der Pressekonferenz nur gesagt, hey, ich habe mich vor einer Woche mit dem Präsidenten getroffen, es ist alles klar, aber der Präsident muss sagen, was Sache ist. Der Präsident sagt nichts, was Sache ist. Es ist ein, ich muss echt sagen, es ist der Stadt Neapel und auch den Fans gegenüber, finde ich, ein unwürdiges Schauspiel. Denn sowohl Spalletti als auch De Laurentiis betonen ja immer wieder und auch völlig zu Recht, dass dieser Verein so unglaublich von dieser Stadt, von diesen Menschen getragen wird. Und ich finde, ihnen gegenüber müsste man das anders lösen. Also es kann ja jeder seine Interessen haben. Es ist ja völlig in Ordnung, wenn De Laurentiis andere Ideen hat, wenn auch Spalletti, kommen wir auch noch dazu, ich kann mir gut vorstellen, dass Spalletti ein Jahr Auszeit nimmt. Denn hat er jetzt auf der Pressekonferenz, wie ich finde, auch glaubhaft klar gemacht, hey, es gibt kein Angebot von anderen Vereinen, was ja manchmal kolportiert wurde. Er hat gesagt, es geht, ich will auch gar keine anderen Angebote hören. Also er hat so ein bisschen zwischen den Zeilen, glaube ich, klar gemacht, ich kann mir gut vorstellen, dass der jetzt einfach mal eine Auszeit nimmt, weil zwei Jahre...
Hoffentlich lernt er Deutsch.
Absolut, genau. Der nächste Marx muss...
Augsburg sucht bestimmt bald wieder.
Genau. Also das so viel dazu. Nochmal, Spalletti kann seine Motivationen haben, De Laurentiis, alles gut, aber ich finde es den Menschen, die wirklich auch diesen Traum ja auch möglich gemacht haben, da wäre eine klare Ansage einfach, die hätten es sich verdient, finde ich. Und jetzt wabert es rum und jetzt ist die große Frage, wird es am letzten Spieltag, wo ja die Meister, wo das Scudetto auch überreicht wird, wird es da dann offiziell gemacht? Vor dem Interspiel gab es jetzt so eine Szene, da gab es eine Prämierung vor dem Anpfiff, wo De Laurentiis und Spalletti beide im Mittelkreis da waren und du hast fast das Gefühl gehabt, Spalletti hat auf jeden Fall darauf geachtet, dass immer ein paar Meter zwischen ihm waren. Also es ist halt einfach so schade, weil diese Mannschaft auch so einen überragenden Fußball gespielt hat. Und im Prinzip, so wie es jetzt aussieht, wird diese Symbiose Spalletti-Mannschaft jetzt, ja, nach diesen zwei Jahren nicht mehr weitergehen. Nochmal, das, da kann jeder seine Gründe haben. Die können, mögen wir jetzt vielleicht nicht gut finden oder können wir auch nicht verstehen. Das finde ich ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist wirklich nur den Leuten gegenüber, den Neapolitanern, das Ganze halt einfach, hey, wenn die Entscheidung gefallen ist, sag den Leuten doch einfach,
ja,
was Sache ist.
Ja, so, als sei die Entscheidung gefallen.
Ja, es gibt logisch auch noch die Vermutungen, womöglich probiert De Laurentiis doch noch irgendwie alles in so einer spektakulären Kinoaktion dann am Ende doch noch Spalletti zu überzeugen.
Mit so Papierschildern ja. Vor seine Tür, macht einen romantischen Musik an und dann...
Du, ich sage, Gökhan Inlass sagt euch vielleicht noch was, ehemaliger Schweizer Nationalspieler, den hat, als der nach Neapel kam, den hat De Laurentiis mit einer Löwenmaske präsentiert. Ist kein Witz, einfach mal kurz danach googeln. Also nur um zu sagen, der Mann liebt die großen Auftritte und dementsprechend vielleicht hat er in seinem Hinterkopf noch die Idee, dass das Spalletti doch überzeugen kann. Aber
es gibt doch mal diese Heiratsanträge im Stadion.
Ja, so einer.
Bevor der Scudetto überreicht wird, ja, geht er auf die Knie und...
Wer weiß, ja. Wie gesagt, es ist insofern halt, weil es ist jetzt nicht nur die Figur Spalletti, es war davor eigentlich schon klar, Cristiano Giuntoli, das ist der Sportdirektor, der eigentlich diese Mannschaft auch über viele Jahre gebaut hat, da heißt es eigentlich auch schon seit Wochen, dass er für sich eigentlich schon entschieden hat, dass seine Arbeit in Neapel beendet ist, da ist Juve anscheinend ganz, ganz, ganz heißer Kandidat, also sollte jetzt Napoli wirklich Giuntoli plus Spalletti verlieren, boah, dann ist das halt schon auch ein herber Schlag, aber... Mal schauen, was De Laurentiis aus dem Hut zaubert. Das kursieren ja schon viele, viele Namen, logischerweise, Richtung potenzielle Nachfolge. Luis Enrique ist im Moment ein sehr, sehr heißer Kandidat. Ja, der wird in Italien im Moment fast als Nummer 1 Kandidat angesehen. Vincenzo Italiano, gestern mit der Fiorentina eben, für mich einer, der in den nächsten Jahren einen sehr, sehr guten Weg gehen wird. Der würde perfekt mit seinem 4-3-3 auch dazu passen. Der hat so ein bisschen ähnlichen Ansatz und wie gesagt, was der, wie viele Probleme er gestern Inter bereitet hat, das zeigt eben, wie viel Potenzial da drin steckt. Also es bleibt, es wird nicht langweilig, aber ich finde es echt schade, ja, dass diese Geschichte dann irgendwie, diese so großartige Fußballgeschichte, ja, dann irgendwie anscheinend so zu Ende geht.
Aber ich gehe davon aus, das Umfeld Napolis nimmt das ruhig und besonnen auf.
Ja, das ist auch besonders. Also wirklich, diese Pressekonferenz, so schnell werde ich die nicht vergessen. Ich glaube, die vorletzte Frage nochmal, es ging eine halbe Stunde, war dann irgendwann zumindest dem Audio nach auch von einem älteren Journalisten, also zumindest so hat man es der glaube ich schon viel erlebt hat, der dann so angefangen hat mit, ja Herr Spalletti, ich glaube ich muss es Ihnen nicht sagen, aber ich sage es Ihnen trotzdem mal, Sie wissen schon, dass Sie hier Legendenstatus in dieser Stadt haben, diese Stadt wird Ihnen nie vergessen, was Sie in dieser Saison geleistet haben und deswegen habe ich jetzt eine Frage, können Sie uns versprechen, dass Sie in den nächsten drei Jahren nicht zu Juventus wechseln? Also ja, aber da kann man jetzt logisch drüber lachen, da gab es logisch auch, es gab leichtes Grinsen im Presseraum, aber das zeigt halt, wie diese Stadt diesen Verein diesen Fußball lebt, weil Juve ist halt sozusagen der große Anti, wie soll man sagen, die große Anti-Figur. Und dann kommt einfach so eine Frage auch, und Spalletti musste logisch
sollte
auch
schmunzeln. Sollte man die nicht lieber dem Sportdirektor stellen, wenn da
ja,
Juve das heiße Gerücht
auch,
ist?
Aber das zeigt eben, wie, ja, wie besonders einfach der Fußball in Neapel gelebt wird. Und nochmal, jeder kann seine Entscheidung treffen. Vielleicht hat Spalletti auch schon vor mehreren Wochen beschlossen, dass das für ihn einfach, das darf man vielleicht auch nicht vergessen, wie anspruchsvoll diese Arbeit da 2 Jahre in so einem emotionalen Umfeld sein muss, wie viel dir das Kraft raubt, wie viel das Energie kostet. Spalletti hat auch mehrmals darauf hingewiesen, ich arbeite 24 Stunden für den Verein. Es gibt viele Berichte, wonach der tagelang in Castel Volturno im Sportzentrum auch übernachtet hat quasi. Das ist ja so ein Perfektionist, und dass so ein Umfeld dann, glaube ich, dir auch wahnsinnig viel Energie rauben kann, dass du vielleicht auch sagst, Ballett ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, dürfen wir auch nicht vergessen, vielleicht sagst du einfach, hey, ich kann euch nicht mehr geben, das ist alles in Ordnung, ja. Aber die Art und Weise, wie es jetzt eben ja, auf offener Bühne ausgetragen wird, finde ich, wird dem Standort, wird dem Verein, wird den Napoletanern nicht gerecht.
Ach ey, Funktionäre. Naja, so, das war ein langer erster Teil der Ligatur. Ich bin selbst gespannt, liebe Hörerinnen und Hörer, wie viele Teile jetzt noch folgen werden. Wir werden es ja rausgefunden haben, irgendwann gemeinsam. Jetzt danke ich erstmal euch beiden, Nies Kern vom Tiki-Taka-Fußball-Podcast und von Real Total. Danke dir, lieber Nies, dass du mit dabei warst. Wenigstens du.
Ja, sehr gerne. Grüße aus Madrid.
Und herzlichen Dank an Christian Bernhard. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Jetzt brauchst du übrigens nicht mehr zu Twitter, Mastodon ist jetzt das neue Ding, aber da kannst du jetzt wieder ein paar Jahre Zeit lassen und dann, wenn du da bist.
Schau mal, was dann passiert. Ja.
Ja, schön, dass du hier warst, danke
ja,
dir.
Ja, vielen Dank, großen Spaß gemacht.
Und hier geht's jetzt weiter mit, ja, lassen wir uns überraschen, also Uli Hebel und oder Alexi Menüsch, wir schauen einfach mal. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und weiter geht's. Wir machen weiter mit Alexi Menüsch. Ich freue mich sehr, dich zu sehen, mehr noch als sonst, Alexi. Schön, dass du es trotz aller Probleme hierher geschafft hast.
Ja, Münchner Witterungsbedingungen, die nicht optimal sind, wie beim deutschen Rekordmeister. Guten Morgen, Max.
Ja, na, ganz so schlimm ist es nicht, wie beim FC Bayern, hätte ich jetzt gesagt. Das weiß ich streng von mir. Wir wollen über die Ligue 1 sprechen. Du hast uns da wie immer Themen mitgebracht und eins davon betrifft die Deutschen in der Ligue 1. Für die scheint es nicht so zu laufen. Was ist damit gemeint?
Ja, dass wir einen kleinen deutschen Trend hatten seit 3 Jahren in der Ligue 1 und dass wir in der kommenden Saison gar keinen Deutschen mehr haben werden in der Ligue 1. Außer einem, der zurückkommen muss, nämlich Julian Draxler, der jetzt bei Benfica ausgeliehen war von PSG seit dem letzten Sommer. Mhm. Aber weder überzeugen konnte, dann war er seit Februar oder Januar sogar verletzt, sodass er zurück muss nach Paris. Denn PSG hatte wieder mal eine geniale Idee vor 2 Jahren mit ihm, um 3 Jahre zu verlängern, obwohl er Dauerreservist war. Und ich bin sehr skeptisch, dass man für ihn schnell einen Abnehmer findet bis zum 1. September, also bis der Transfermarkt schließt. Und dann könnte er wirklich, wenn er doch noch einen Verein finden sollte, der letzte Deutsche gewesen sein. Denn Jérôme Boateng nach 2 Jahren Olympique Lyon gilt in Frankreich mittlerweile als einer der größten Flops der Geschichte, weil er für viel Geld kam, was sein Gehalt betrifft, ja, 400.000 Euro im Monat für nichts. War jetzt immer auf der Bank, leicht verletzt, lustlos, beziehungsweise hat ihn Trainer Laurent noch nicht mal mehr zum Warmmachen geschickt. Ja? Also sprich Bände für seine Karriere. Jetzt habe ich kurz vor der Sendung eine Meldung gelesen, Boateng hat lukrative Angebote, aber es war Kevin Prinz, deswegen war ich ja kurz geschockt und stand. Ja, war schon traurig, weil man hatte schon gewisse Hoffnungen, dass ein Weltmeister nach Lyon wechselt, ist auch nicht alle Tage. Nach Corentin Tolisso jetzt auch noch Jérôme Boateng. Und der Deutsche hat einfach nie Fuß gefasst. Ich weiß nicht, was genau da passiert ist. Er hatte ja ein paar Probleme mit Mitspielern. Es war mal sogar handgreiflich, wie man hört. Mhm. Er kam mit der Mentalität schon nicht so gut klar. Und jetzt ist man gespannt, womöglich wird er noch ein Abenteuer haben. USA oder Saudi-Arabien ist ja momentan in Mode. Aber auch er, wie gesagt, der gehört zur Vergangenheit der Liga in wenigen Tagen. Und dann haben wir natürlich Kevin Volland. Sein Vertrag läuft aus in Monaco, ist auch nur noch dort Ersatzspieler seit 2 Jahren, seit eigentlich Niko Kovac weg ist. Auch er wird so Fürstentum verlassen. Und natürlich unser Held, unser Idol Alex Nübel, der auch mittlerweile so gut ist, dass Monaco ihn auch nicht mehr per Laie haben möchte. Und der wird also erst einmal nach München zurückkehren, Anfang Juli, an der Silberner Straße Thomas Tuchel kennenlernen. Für wie lange sind wir gespannt, aber klar, steht er auch dort und verkauft ihn einmal neuer. Soll zurückkehren, sehr schnell. Und wie gesagt, dann haben wir keinen Deutschen mehr in der Liga 1. Und wie gesagt, das sind eigentlich fast nur Flops gewesen. Das ist schon erstaunlich.
Steht denn dahinter auch was Größeres? Weil auf der anderen Seite haben wir ja besonders viele französische Spieler in der Bundesliga seit ein paar Jahren.
40, ja. 40. Und wenn du hinschaust, nicht nur in der Torschützenliste der Bundesliga gerade, in den ersten fünf waren wir drei Franzosen.
Stimmt.
Colomani, Thuram und Nkunku,
Nkunku,
der womöglich ohne seine Verletzung ja sicherlich um die 25 bis 30 Treffer erzielt hatte und meiner Meinung nach wäre dann Leipzig sogar Meister geworden. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, die Franzosen, die funktionieren richtig gut in der Bundesliga, die jungen Franzosen insbesondere. Und ich glaube, dieser Trend wird sich fortsetzen, weil man sieht nicht viel in der deutschen Nachwuchs, leider, kommen in den nächsten Jahren. Und wenn man so die Transfergerüchte hört über den oder für diesen Sommer, dann gibt es wieder viele Franzosen, die in die Bundesliga wechseln werden. Und vielleicht werden wir die 50 voll machen heuer, 50 Franzosen in der Bundesliga. Und also fast meistens, also fast alle, also nicht alle ganz, also nicht ganz, aber sage ich mal so 70-80% der Franzosen setzen sich durch, sind glücklich, haben einen wichtigen Platz, und dann können sie sich sehr schnell anpassen. Beste Beispiel ist der kleine Manu Koné von Gladbach, der vor 2 Jahren komplett umgekommen war und nach 2 Wochen unter, glaube ich, damals noch Adi Hütter sofort Stammspieler war und dann auch unter Daniel Farke und jetzt für viel Geld wechseln wird. Also sie wissen, dass da der Trainer nicht aufs Alter schaut in Deutschland, sondern aufs Talent, aufs Potenzial, auf die Mentalität und da sind die Franzosen gut aufgehoben und darüber freut sich insbesondere auch Nationaltrainer Didier Deschamps umso mehr. Seitdem schaut er sehr oft in die Bundesliga rüber und schaut sich die Spiele im Fernseher an bei Monaco.
Ja, ich meine, das ist natürlich auch so ein Ding, was so parallel läuft. Also wir wissen, dass der französische Nachwuchs gerade besonders gut ist und das bedeutet zum einen, dass solche Spieler dann auch in die Bundesliga kommen und gleichzeitig wird ja vielleicht auch dann der Platz in der Ligue 1 generell für Spieler aus anderen Ländern enger oder betrifft das jetzt nur Deutschland?
Das wird schon ein bisschen enger, weil man schaut vermehrt nach oder ins eigene Leistungszentrum. Ich habe jetzt ein interessantes Buch gelesen über den Macher von Stade Reims. Reims ist ja ein historischer Verein von Frankreich, war ja in den 60er Jahren zweimal im Europapokal des Landesmeister Endspiel, dann damals zweimal gegen Real verloren. Und die waren auch mal, ja, ein paar Jahre weg vom Fenster, dritte Liga, vierte Liga. Und seit 8 Jahren, glaube ich, sind die jetzt in der Ligue 1, haben sich dort etabliert. Und sie setzen vermehrt auf junge Spieler statt Erfahrene, die aber von der Liga an keine Ahnung haben. Also die setzen lieber auf die Karte Jugend, weil es erst einmal billiger ist und zweitens, weil man weiß, das Risiko ist geringer, dass ein junger Spieler aus dem eigenen Nachwuchs ein Flop wird, als einer, der aus Serbien oder Afrika oder Südamerika kommt, der wahrscheinlich eine gewisse Anpassungszeit benötigt und dann schon wieder verkauft wird. Weil heute dieses Geschäft wahnsinnig schnelllebig ist und auf der anderen Seite sind diese Spieler oder diese Vereine sehr schnell von englischen, aber auch insbesondere von deutschen Vereinen, sehr schnell werden sie kontaktiert, um diese jungen Spieler zu verpflichten. Die Eintracht zum Beispiel hat da wirklich tolle Scouts, weil sie sehr schnell Top-Talente entdecken, die erst 16, 17 sind. Bei RB Leipzig ist es nicht anders und da müssen sie noch mehr kämpfen. Ja, wenn's diese Nachwuchs nicht geben würde in Frankreich, dann wäre die Liga natürlich nicht mehr konkurrenzfähig. Ist sie eh schon nicht mehr so wie, ja, was heißt früher? Übrigens, wir feiern morgen, Max, 40. Geburtstag, nee, 30. Geburtstag von Olympique Marseille, der einzige französische Verein, der jemals die Champions League gewann, im Münchner Olympiastadion.
Mit Rudi Völler.
Auf das Olympiastadion morgen gibt es Pastis kostenlos.
Ja, sehr gut. Und wer sich dafür interessiert, du warst im Nachholspiel-Podcast genau zu dieser Partie und hast da ein bisschen erzählt, wie auch PSG-Fans dieses Finale verfolgt haben. Ich sag mal so, ähnlich wie 60er damals das Finale der Horn verfolgt haben, nur mit anderem Ausgang.
Was? Ich war damals noch Student und habe auch bei meinen Eltern gelebt, ja, war ich 14, nee, 16. Und natürlich voll für den AC Mailand, als Pariser ging es nicht anders.
Das scheint so zu sein. Wir hatten das heute auch schon mit Napoli und Juve hier in dieser Sendung. Scheint so ein bisschen ein roter Faden zu werden. Also für die Deutschen läuft es nicht gut in der Liga. Also komplett überraschend ist es jetzt nicht, wenn man die letzten Ligatouren gehört hat. Und dann würdest du gern noch mir was von Nizza erzählen. Was ist denn bei Nizza los? Ich schaue auf die Tabelle und sehe 9. Tabellenplatz, 52 Punkte. Damit ist man im Grunde raus aus allem. Nach unten hin kann nichts mehr passieren. Nach oben hin sowieso gar nichts mehr. Sind ja auch in der Liga nur noch 2 Spieltage zu spielen. Wie geht's da weiter?
Wir hatten das Thema Nizza, glaube ich, zu Beginn der Saison, oder zumindest in der Hinrunde, noch vor der WM, dass diese Mannschaft im Kommen ist, dass Ineos, der Eigentümer aus England, richtig Geld investieren will und eine schlagkräftige Truppe aufbauen möchte. Mhm. Und die Bilanz jetzt wieder nach dieser Saison ist grauenhaft. Man hat ja Lucien Favre entlassen, weil er einfach mit diesem Kader nicht zurechtkam, weil er auch beim den Transfers wenig zu sagen hatte und nur Spieler bekam, die er gar nicht haben wollte, wie Aaron Ramsey zum Beispiel, wie Ross Barkley oder auch Kaspar Schmeichel. Aber du hast schon einige gute Namen in der Mannschaft, aber was ist das für ein Projekt? Wohin wollen die Engländer? Die versuchen mit aller Macht gerade Manchester United zu kaufen, aber mit Katar haben sie einen riesen Konkurrenten und auch da wird es davon abhängen, sollte Ineos bei ManU ansteigen, dann was passiert mit Nizza? Hat er noch natürlich dieses Kapitel, das auch noch Schatten geworfen hat auf diesen Verein mit Christophe Galtier, der jetzige PSG-Trainer, der letztes Jahr noch in Nizza war und der Rassismus vorgeworfen wurde, als er noch Trainer in Nizza war, weil er hätte sich klar gesagt, hätte, weil es alles konditionell, die Justiz ermittelt gerade noch, alle wurden verhört, bis auf Galtier, wahrscheinlich warten die bis Samstag, bis sie Meister werden, offiziell. Und dann muss er auch ran. Aber er hätte sich beklagt, dass seine Kabine, es gibt einfach zu viele Muslime. Und wenn der Ramadan kommt, dann hat er fast keine Spieler mehr oder keine fitten Spieler mehr. Jeden Freitag mussten die in die Moschee und das hat ihm auch nicht gepasst. Also immer wieder Vorwürfe, die natürlich einen Schatten auf den Verein geworfen haben. Dann hast du natürlich diese bittere aus, Viertelfinale der Conference League gegen nur, Anführungszeichen, bei allem Respekt, den FC Basel, obwohl du eine Riesenchance hatte, da in diesem Wettbewerb sehr weit zu kommen. Also nur negative Sachen und man weiß nicht, mit welchem Trainer man in die neue Saison geht, obwohl Graham Potter ganz großer Favorit ist.
Ehrlich?
Ja, er soll wirklich kommen, aber erst einmal will man diese Saison abschließen. Man hat noch 2 Spieltage in Frankreich bis zum 3. Juni und dann wird wieder wie letzte Saison schon aufgeräumt oder ausgeräumt. Und da wird auch einen neuen Kader gebastelt. Der einzige natürlich, der übrig bleibt, Dansch Bonfim, Champions-League-Sieger vor 10 Jahren mit den FC Bayern, der hat noch einmal verlängert. Und der 40-jährige Brasilianer oder bald 40-jährige, er ist der einzige Lichtblick in dieser Mannschaft, sogar bei diesem Verein.
Ach, der gute alte Dante, das waren noch Zeiten. Ja, das mit Lucien Favre ist ja auch nochmal so eine Geschichte, die vielleicht so ein bisschen untergegangen ist, weil ich weiß noch, wir haben am 13. September haben wir zum Beispiel über Nizza gesprochen, in der Ligatur von damals. Da hast du ja nochmal erzählt, dass er sich eigentlich mit Gladbach schon einig gewesen sein soll und dann von Nizza überzeugt wurde. Und dann ging das jetzt innerhalb von einem Dreivierteljahr so dahin. Wie würdest du denn jetzt seine Zeit da bewerten? Und gibt es denn darüber Erkenntnisse, wie es für Favre jetzt weitergehen könnte?
Ja, also ich bin sehr eng mit ihm. Also er hat mich mal angerufen vor 3-4 Wochen, als bei den Bayern sehr schlecht lief, weil er wusste, wissen, was ist in München los. Und das war halt so im Teamgespräch. Aber dass ich ihm speziell dann frage, was war los mit Nizza oder so, da kommt natürlich nichts raus. So
war das halt noch vor Tuchel? Also wollte er den Job von Nagelsmann?
Er wollte den Job schon vor einigen Jahren, weil als Karl-Heinz Rummenigge noch der Präsident war, war er damals bei Servet Genf als Spieler im selben Zimmer wie Kalle. Und die haben sich richtig gut verstanden. Und ich glaube, wo es damals bei Favre so gut lief, bei Gladbach und bei Slomka in Hannover, waren beide sogar im Gespräch beim FC Bayern. Und da hat Lülü davon geträumt. Aber als das Angebot von Dortmund kam, dann, wo er noch in Nizza war, beim ersten Nizza-Abenteuer, hat er mir damals die SMS von Watzke gezeigt. Und da hat er sich tierisch gefreut, dass Dortmund ihn haben will. Und danach 1,5 Jahre hat er natürlich eine ganz andere Meinung über den BVB, wie es dann lief, mit ihm. Ich glaube, der ist jetzt weit über 60 und merkt immer mehr, wie schwer es ist, mit der neuen Spielergeneration klarzukommen. Tagtäglich neuen Mentalität entwickelt sich alles weiter und er gehört einfach eine andere Generation. Und ich glaube, das wird auch ihm immer sicherer. Er hat noch nicht ganz aufgegeben. Vielleicht reißt ihm ein letztes Abenteuer, aber ich würde auch nicht erstaunt sein oder überrascht sein, wenn demnächst wir die Meldung bekommen, er beendet seine Karriere, weil er merkt auch, es ist schwierig. Und bei Nizza, wie gesagt, da wurden Versprechungen ihm gegeben, die nie angehalten wurden von den Vereinsoberen, weil du natürlich hast das Problem, auf der einen Seite die Eigentümer aus England, Ineos, aber auf der anderen Seite die ehemaligen Verantwortlichen, die immer noch aktiv sind bei Nizza. Und Favre hat eine Spielerliste gegeben und die Engländer wollten andere, hatten andere Spieler Vorgaben oder Liste und dann konnte er damit nichts anfangen. Deswegen glaube ich schon, dass Favre sehr schnell aufgegeben hat und von sich aus nicht zurücktreten wollte, ist klar. Aber er hat sehr die ganze Taz, also die ganze Hinrunde eigentlich mit viel Distanz genommen. Er hat sich nicht mehr so viel Sorgen gemacht, also wie man ihn eigentlich kennt. Hat er eigentlich den Kopf schon abgeschaltet und hat nur noch gewartet, dass er entlassen wird. Ich hatte ihn auch mal am Telefon im September, wo es schon hieß, er wird rausgeworfen. Und damals hatte ich schon das Gefühl am Telefon, dass er nicht darauf wartet, aber dass er weiß, dass seine Tage gezählt sind und dass er sich da keine großen Illusionen macht. Also eigentlich war es trauriges Karriereende für ihn, weil er tolle Arbeit geleistet hatte bei seinem ersten Abenteuer in Nizza, auch bei Gladbach sowieso. Aber Hertha hatte einiges bewegt damals mit Dieter Hönes. Aber irgendwann ist es vorbei und ich befürchte, das war's für ihn. Ja.
Ich könnte ihn mir sehr gut als TV-Experten vorstellen. Er erklärt ja so gerne Fußball und hat ja eine sehr nette und sympathische Art. Oder kann er nicht die Trainerausbildung beim DFB noch ein bisschen besser machen? Das könnte doch auch
Ich
was
würde
sein.
vorschlagen.
Ja, schreib's ihm doch einfach mal. Oder ich schreibe ihm die SMS, die zeigt er dir dann aber nicht erfreut, sondern hä, wer ist denn der Typ? Was soll denn das auf einmal? Also, Lucio Favre, dann schauen wir doch mal. Vielleicht sind ja auch die Hertha-Verantwortlichen gerade ein bisschen hellhörig geworden. Mensch, da könnten wir doch auch nochmal eine Geschichte schreiben. Es scheint ja irgendwie alles schon wieder da. Naja, aber das sind andere Themen. Ganz kurz, letzte Frage. Also jetzt ist ja die Saison so gut wie vorbei. Gibt es noch irgendwas, was du ganz überraschend findest? Ich meine, es gibt ja auch noch das Rennen zwischen Rennes und Lille um den 5. Tabellenplatz. Also der Theorie nach auch noch mit Monaco, aber die sind schon 3 Punkte weg bei noch 6 vergebenen Punkten. Aber es gibt ja noch was, was auszuspielen ist, plus der Abstiegskampf.
Ja, sprichst du an, Monaco spielt in Rennes am Samstag. Wenn
Ha,
Monaco dort in Rennes
ja, okay,
verliert,
siehst du, habe ich gar
sind
nicht
die so
gesehen.
hinter, weil die Tordifferenz deutlich schlechter als Rennes ist. Das heißt, wäre ich nicht verwundert, wenn Monaco in 10 Tagen Sechster ist und nächstes Jahr gar nicht europäisch dabei ist. Die
Ha.
Mannschaft ist gerade auf einem absteigenden Ast mit Trainer Philippe Clement, der auch in Frage gestellt wird. Übrigens kursiert der Name Matthias Jeißle seit heute Morgen im Fürstentum. Und man weiß, dass die Verantwortlichen da immer gerne nach Deutschland chillen, haben wir mit Niko Kovac gesehen. Aber das ist, was wirklich interessant ist bei der Ligue 1-Konferenz Samstagabend, was passiert in Monaco, in Rennes. Aber er spricht auch an Lens, fester Zweiter, 2,2 Punkte im Durchschnitt bei diesem Budget, 10. Budget der Ligue 1, sehr sympathische Mannschaft. Und wie die Kollegen gesagt haben, es ist die einzige Mannschaft, wo die Spieler auf dem Platz lächeln. Da ist alles gesagt.
Wahnsinn. Das sagt auch viel über die ganze Liga aus. Alexi, ich danke dir sehr, sehr herzlich und wir werden uns ja, wenn alles gut geht, dann ja vielleicht sogar in Person in diesem Jahr noch einmal hören zur Ligatür. Also in dieser Saison, in diesem Jahr hoffentlich noch ganz viel öfter. Genau, sehr gut. Jetzt haben wir schon, jetzt ist der Druck da. Jetzt kennen die Hörerinnen und Hörer den Aufnahmetermin. Danke dir, Alexi. Bis bald mal wieder.
Danke, ciao Max.
Ciao. Uli Hebel ist jetzt hier. Uli, ich freue mich sehr, dich zu hören und dich zu sehen.
Mir geht's genauso. Hallo.
Das ist doch schön. Wir wollen sprechen über die Premier League. Das kommt jetzt wahrscheinlich nicht so überraschend, dadurch, dass du hier bist. Und da müssen wir natürlich einmal kurz über den feststehenden Meister sprechen. City hat es geschafft. Und mit was für einem effizienten Ressourceneinsatz, möchte ich sagen.
Ja, es war dann am Ende fast zu erwarten irgendwie. Gary Neville hat das relativ schön gesagt. Ich glaube, im Januar am Ende wird City dann doch wieder mit 10 Punkten Vorsprung Meister. Da habe ich nur ein bisschen gelächelt. Aber ja, die sind schon anderswo unterwegs, wenn sie Normalform haben. Das, glaube ich, muss man neidlos anerkennen. Da gibt es ja Gründe dafür, die man mal ausgebreiteter diskutiert, mal weniger ausgebreitet, aber rein sportlich betrachtet, wenn das zulässig ist, ist es schon wow.
Ja, und ich meine, da kann auch jeder so seine eigene Meinung haben zu City. Ich habe da eine Meinung, also beziehungsweise ich habe da ein Gefühl. Also ich spüre eben, dass ich mich mit City nicht so mitfreue. Und das hängt halt mit dem ganzen Drumherum zusammen. Aber ich glaube, das ist was sehr Subjektives, was wir hier auch schon oft genug thematisiert haben. Was wir jetzt aber noch nicht besprochen haben, beim letzten Mal, als es nach dem Arsenal-Spiel ja eigentlich auch schon mehr oder weniger feststand, dass es City werden würde. Ist das ein Problem für die Liga, dass jetzt, ich glaube, zum fünften Mal innerhalb von 6 Jahren derselbe Meister, das sind ja fast Bundesliga-Verhältnisse. Und das ist ja das große Schreckgespenst in Europa.
Ja, es wird auch tatsächlich viel diskutiert auf der Insel. Das kenne ich so gar nicht, dass man sich solche Gedanken über die Liga macht, also wirklich so übergeordnete und dann auch Langweiligkeitsthemen. Weil zumindest war es ja in den letzten Jahren so, dass Liverpool als großer Gegner Citys ganz lang mit dabei war immer, die jetzt aber so aussehen, als gehen sie in eine Art von Rebuild. Mhm. Und Arsenal traut man es noch nicht so ganz zu, dass die jetzt wirklich der lange Rivale sein könnten. Ich glaube, vorher hat man sich deshalb nicht so richtig viele Gedanken gemacht. Und davor, also bevor Guardiola in die Liga kam, bringen wir es auf den Punkt, gab es das ja nicht. Weil selbst wenn es mal ein Threepeat gab, es gab schon Manchester United-Zeiten unter Sir Alex Ferguson oder dann auch mal Arsenal kurzzeitig, die so eine leichte Vormachtstellung hatten, aber sowas gab es noch nie. Und die Engländer haben wirklich große Angst um ihre Liga. Und ich meine, jetzt kann man das Argument nicht bringen wie in Deutschland, dass das ein Finanzvorsprung ist. Ja, der ist es, minimal, aber natürlich nicht bei weitem in der Größenordnung. Das heißt, wie sollen es denn die anderen machen, wenn City so gut arbeitet? Weil das ist ja das eine, also die Mittelherkunft, darüber müssen wir sprechen. Also auch wenn irgendwann mal am 10. Juni alles gesagt und getan ist und das reichen sollte und dann ist es möglicherweise tatsächlich die beste Saison einer englischen Mannschaft ever, dann muss man speziell über die Mittelherkunft reden, aber der Mitteleinsatz, über den muss man halt auch reden. Der sucht seinesgleichen. Jemals, glaube ich, in der Fußballwelt, weil was Guardiola nichtsdestotrotz draus gemacht hat, natürlich Wahnsinn. Und deswegen haben die Engländer wirklich Angst um ihre Liga, ja.
Ja, und das ist ja auch interessant, weil hier ja die Diskussion so geführt wird, ohne Investoren kriegen wir nie wieder Spannung. Und jetzt haben wir hier die Investorenliga im Weltfußball. Und da gibt es eben auch Konstellationen, in denen die Spannung weg ist. Vielleicht ist es aber für andere leichter, die Lücke zu schließen. Und das hängt dann mehr von der Verwendung, von dem Einsatz der Mittel ab. Was uns ja vielleicht auch halbwegs elegant zu Newcastle United bringt, die jetzt die Champions League sicher gemacht haben. Und da muss man, glaube ich, bevor man da auch nochmal übers Drumherum spricht, erstmal das sportlich einordnen. Kannst du nochmal kurz ein Bild zeichnen? Es ist ein Bild in vielen Grautönen und jetzt aber sehr viel Farbe, was Newcastle eigentlich so jetzt in den letzten Jahren durchgemacht hat.
In Grau hast du schon recht, ich bin ja in Weiß und Schwarz.
Sehr gut.
Ja. Also es ist, ich glaube, das eine Ding, was wir alle vor Augen haben, ist natürlich der Übernahmedeal, der auch lange gedauert hat von Saudi-Arabien, damals von Mike Ashley. Und jetzt sind sie in saudi-arabischer Hand, also ein Staatsfonds, aber davor war es Mike Ashley, der eine Sportartikel-Verkaufskette hat, sozusagen, also ein Discounter, der überall in England ist, inzwischen auch in Deutschland im Übrigen. Und der Typ hatte Newcastle sich aus einem Grund zugelegt, also erstmal zu prahlen, ganz, ganz, ganz zu Beginn, das ist aber dann relativ schnell weggegangen. Dann ging es irgendwann in die Richtung, dass der zum Beispiel den St. James' Park mit diesen Namensrechten versehen hat, was überhaupt nicht gut ankam und was dann selbst er gemerkt hat, dass das nicht geht. Und irgendwann hat er nur noch Geld rausgezogen für sich und hat überhaupt gar nichts mehr reingegeben und hat die wirklich fast ausbluten lassen. Also der Verein war also er hat nichts mehr gekauft, er hat einen total verwahrlosten, maroden Kader hinterlassen, dann hat er doch mal wieder vereinzelt was reingegeben, damit sie nicht absteigen, hat entsprechende Trainerentscheidungen getroffen und es war wurscht unterm Strich. Also es ist irgendwie, Newcastle hat gar keinen Ausschlag gemacht in die eine oder andere Richtung. Sie sind zwischenzeitlich mal abgestiegen. Ja, mein Gott, war halt so, hat sich auch so ein bisschen der tristen Umgebung, in der der Verein ja reingeboren wurde und diese Region wurde immer trister politisch gesehen. Das heißt, hat sich ganz gut angepasst. Das war irgendwie der Verein der Abgehängten sozusagen. Mhm. Und das ist, glaube ich, mit auch ein Grund, warum die Menschen jetzt überhaupt gar nicht nachdenken wollen. Die sind überhaupt nicht bereit dazu. die Dimension ihrer Besitzer erkennen zu wollen. Es ist ihnen wurscht, weil endlich wieder jemand sich um die Region schert, endlich wieder Geld reingibt und endlich wieder das Wichtigste, was sie haben, nämlich Newcastle United und den Fußball, florieren lassen. Und jetzt spielen die Champions League. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum das vergleichsweise unkritisch gesehen wird. Also das jetzt mal in total schneller Raffung erklärt, was da alles passiert ist.
Ja, und dazu muss man eben sagen, dass Newcastle immer wieder einzelne Hochphasen hatte, aber eben dieses, wir rutschen ins Mittelfeld ab, vielleicht sogar in die zweite Liga und dann kommen wir wieder hoch. Das gab es immer mal wieder, aber allein die Trainer, die man hatte, also eine der Hochphasen war unter Kevin Keegan, eine unter Sir Bobby Robson, das ist auch, glaube ich, die noch, an die sich die Älteren von uns noch erinnern, das war Anfang der 2000er, wo man eben immer unter den ersten fünf mit dabei war. Dann der Abstieg mit Alan Shearer ja noch irgendwie so als letzter Kanone, Patrone, wollte ich sagen. Und Rafa Benitez war da auch Trainer, aber da haben wir eben schon erlebt, da war ja ein Aufstieg mit dabei und das war ja das Newcastle, was wir jetzt in den letzten 10 Jahren erlebt haben. Irgendwas zwischen Platz 10 und 15 oder vielleicht auch mal ein Abstieg. Und das ist halt jetzt mit der Champions League beendet, erstmal.
Genau. Also sie sind wieder da, wo sie damals sozusagen aufgehört haben, als du jetzt begonnen hast. Das ist ja nochmal dann ein Zeitstrahl 10 Jahre davor gewissermaßen. Und das war ja dann das Hässliche, weil man dachte, mit Mike Ashley kommt jemand, der irgendwie vom Fach ist und der wahrscheinlich ein gewisses Interesse hat, dass das Newcastle weiter floriert, um ja auch seine Marke dann zu transportieren. Der hat aber aus rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten und rein egomanen Gesichtspunkten gehandelt. Also dem ging es niemals um Newcastle United und schon überhaupt kein Stück um die, die den Eintritt da bezahlen fürs Fußballspiel. Und das ist dann sozusagen die neuere Newcastle-Zeit, die sich wahrscheinlich deshalb alleine bei mir so breit gemacht hat, weil die Zeit so lange ging und die war so langweilig, die war so sterbenslangweilig, weil wir immer wieder das Gleiche erzählt haben und immer wieder gesagt haben, boah, Mike Ashley, und niemand hatte irgendwie mehr irgendwas übrig für den Verein, außer die, die ja dafür verantwortlich sind, dass der Verein in der Größenordnung da ist, nämlich eben die, die Eintritt bezahlen. Und es war eine Zeit lang, hands down, nichts anderes als Eintritt bezahlen für Newcastle United.
Ja, und gleichzeitig ist es ein total interessantes Beispiel dafür, sowohl wie die Liga mit eben so Investoren umgeht und wie dann auch so Investoren sich in den Fußball reinsneaken, trotz Financial Fair Play und so. Das müssen wir jetzt nicht im Detail ausführen, aber der Fonds, der übernommen hat, der gehört ja zu 80% Saudi-Arabien und die Liga hat dann sich durchaus auf dieses Argument zurückgezogen, weil jede Übernahme muss ja überprüft werden. Und gerade im United Kingdom sieht man Saudi-Arabien, glaube ich, rund um die Ermordung des Journalisten, was ja, jetzt habe ich den Namen gerade vergessen, Khashoggi?
Jamal Khashoggi.
Ja, genau, danke dir. Glaube ich, noch mal ein bisschen kritischer, weil man da direkt mit involviert war. Also das hat die Liga aber dann durchgewunken, hat gesagt, naja, so viel Saudi-Arabien ist das doch gar nicht und so weiter. Ich paraphrasiere jetzt. Und jetzt gibt's eben die Gerüchte, ja, Saudi-Arabien oder natürlich ein Unternehmen aus Saudi-Arabien soll neuer Hauptsponsor werden. Das ist eben genau der Weg, mit dem man dann eben Financial Fair Play Regularien einhalten kann, weil man dann eben sagt, ja, Moment mal, wir haben die Kohle ja nicht vom Investor bekommen, sondern von unserem Hauptsponsor, dass der zufällig, wirklich nur rein zufällig mit dem Investor zu tun hat. Das wissen wir ja nicht. Das ist quasi das Manchester City Modell. Das ist das PSG Modell. Das wird ist das Newcastle-Modell. So funktioniert das trotz Financial Fair Play, dass ein Investor eben reinkommt in einen Verein und dann auch an europäischen Wettbewerben teilnehmen darf. Außer er ist Juventus.
Die grün-weißen Trikots im Übrigen sind auch, es hat sich halt ein Designer überlegt, dass das zufällig Saudi-Arabiens Staatsfarben sind.
Ja, also da sehe ich jetzt auch nicht, da wollen wir jetzt auch nicht überkritisch sein. Aber gut, das ist all das. Newcastle hat es auf jeden Fall geschafft,
aber in die Champions League zu kommen. Ein Satz vielleicht zum Sportlichen, weil fair enough, also ja, das ist potenziell der reichste Club, den es gibt. Ich glaube, da gibt es ja gar keinen Deckel. Also wenn die wollten, könnten die machen, was sie wollen. Nur zur Ehrenrettung Eddie House, der auch, das ist natürlich auch auf einer anderen Seite ein bisschen problematisch, der will davon halt auch gar nichts wissen. Ne? Wird auf der Pressekonferenz immer mal wieder angesprochen. Jetzt hat sich langsam etwas beruhigt, aber es gibt immer mal wieder die Fragen, wenn es dann die originalen El Plasticos gibt. Also das Original Sportswashing-Modell Chelsea zum Beispiel gegen Newcastle, da ist das ein großes Thema gewesen und eigentlich auch ausschließlich das auf den Pressekonferenzen. Wenn der gefragt wird, will er halt so gar nichts davon wissen, was natürlich immer ein netter Trick ist, sich der ganzen Verantwortung zu entziehen. Aber das, was Newcastle seit Übernahme ausgegeben hat für Spielertransfers, das, was dahinter steht, das weiß man nur zum Teil. Aber auch das hält sich einigermaßen ja, so die Waage zu dem, was für Premier League-Verhältnisse, muss man auch immer sagen, normal ist. Aber was die an Transfers ausgegeben haben seither, könnte sich ein Premier Leagueist mit der Ligenzugehörigkeit in der Dauer wie Newcastle auch so leisten. Das heißt, das ist jetzt nichts, die haben jetzt nicht wie damals Manchester City begonnen, Robinho zu holen von Real Madrid und Joe von Palmeiras für 180.000 Millionen und noch, weiß ich nicht, 20 andere Spieler, die extrem viel Grund bekommen, sondern die haben wirklich sinnvoll dazu gekauft und das Fußballteam als solches macht wirklich Spaß, ist gut organisiert, ist ein sehr physisches, also der Vergleich, den ich mal bei uns im Podcast genannt habe, zu dem stehe ich und der glaube ich, fasst es ganz gut zusammen. Das ist Liverpool der frühen Kloppzeit. 16, 17, 17, 18. Genauso spielen die. Total unangenehm physisch, wahnsinnig gut eingestellt. Die haben eine Gruppe zusammengestellt von Typen, die ausnahmslos wissen, wann sie ins Pressing gehen, die in dem Punkt wahnsinnig unangenehm sind, die also in erster Linie arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und dann haben sie noch einen Bruno Guimarães dazu addiert, der das Fußballerische löst. An Joey Linton von Mittelstürmer auf 6 auf 8 umgebaut, funktioniert plötzlich sehr gut. Das ist eine Eddie Howe-Sache gewesen. Also das muss man denen schon lassen, auch da wieder. Das ist das eine, der ganze Teil, der dahinter steckt. Das andere ist die sportliche Entwicklung. Und Eddie Howe hat auf 20 übernommen und führt sie in die Champions League innerhalb von 1,5 Jahren. Und da ist nicht das ganz große Investment dabei. Vielleicht wäre Guimarães da nicht hingegangen, kann sein. Wenn Saudi-Arabien im Hintergrund nicht gäbe, vielleicht sind da auch Handgelder geflossen, von denen wir noch nicht wissen. Möglich, aber ich behaupte, so einen Spieler in dem Kaliber, den kann man sich auch mal holen, wenn man einfach 6 Jahre in der Premier League dabei ist oder einfach Nottingham Forest ist und es trotzdem macht.
Das genau auf die wollte ich jetzt kommen, das ist super, weil über die will ich nämlich dann jetzt in dem Zusammenhang dann auch kurz sprechen, denn die haben ja 41 Neuzugänge gehabt, die haben quasi vom Transfersaldo her hinter Chelsea und United, Chelsea spielt in der komplett eigenen Liga, wissen wir auch die Geschichte dazu, United sowieso, aber dann kommt schon Nottingham Forest, die quasi im Saldo am meisten investiert haben und die haben jetzt aber dann doch den Klassenerhalt sicher gemacht, die sind jetzt safe, 6 Punkte, Entschuldigung, sogar vor Leicester, es ist ja jetzt nur noch ein Spiel. Tag. Ist da jetzt alles aufgegangen? Denn ein bisschen belächelt wurde das ja schon, zumindest hier aus Deutschland heraus, weil da eben auch so mancher deutscher Spieler für viel Geld hin ist.
Ja, ja. Und es ist ja tatsächlich so gewesen, dass Steve Cooper im Januar-Fenster nochmal gesagt hat, bitte nicht so viel machen, was auch erstaunlich ist für einen Trainer, weil der Besitzer da, Evangelos Marinakos.
So Namen, bitte keine Neuzugänge mehr. Das ist
ja, genau. Oh, nee. Und der hat immer noch dazu, also wenn man den jetzt nicht vor Augen hat, dann sollte man sich den parallel mal irgendwie auf einem Endgerät aufrufen. Der hat noch so einen leicht traurigen, in Bayern sagt man mirselsichtigen Gesichtsausdruck. Das heißt, man kann sich das ganz gut vorstellen, wie das wirklich lief bei dem, der das gemacht hat. Und also da ist ein Schiffsmagnat aus Griechenland am Ruder, Evangelos Marinakos, der auch Olympiakos besitzt noch. Und der hat schon immer angekündigt in der ganzen Zeit bei Nottingham Forest, ich bringe die wieder auf das Niveau damals wie unter Clough. Und das ist auch der Grund, warum ich die geholt habe. Und wenn wir mal aufgestiegen sind, dann investiere ich mal richtig. Also der hatte, und der hat sich jetzt auch nochmal in einem Interview gezeigt, nach geschafften Klassenerhalt, nach Sieg gegen Arsenal. Und man merkt, dass der das durchaus auch zu Selbstverwirklichungszwecken macht. Also da steckt jetzt nicht unbedingt ausschließlich eine Kaderbau-Idee dahinter. Wenngleich auch da, das hat auf eine Weise Tradition. In den letzten Championship-Jahren war das immer so, dass die immer um die 20 Transfers gemacht haben, rein und so um die 10 raus. Merkt man auch schon, das geht nicht gut auf, wenn man das einfach 6 Jahre lang durchzieht. Die hatten teilweise bis zu 50 Spieler zu Beginn der Saison im Kader, haben ganz oft einen Manager gesucht und jetzt haben sie einen Trainer bekommen. Und das war das größte Glück in der Geschichte des Vereins, dass die Steve Cooper genommen hatten, letztes Jahr dann im Winter aufgestiegen sind und der das irgendwie alles managt. Also alleine deshalb, weil es ist ja unmöglich, dass so viele verschiedene Nationen, die allesamt nie in der Premier League gespielt haben, es ist ja kaum einer dabei, der von den Neuzugängen, der jemals Premier League gespielt hat. Und wenn man die Liga kennt, weiß man, wie wichtig das ist, dass man sich da einigermaßen eingroovt. Ist Steve Cooper für mich ein Manager of the Year-Kandidat. Also der steht mindestens im Halbfinale, weil das erstaunlich ist, was der geleistet hat. Das ist kein schöner Fußball gewesen. Das war immer das passivste 4-5-1, was du dir vorstellen kannst. Aber ich habe jegliches Verständnis dafür, dass er es so macht, weil das ist das Einfachste, was du denen beibringen kannst, das Zentrum zu machen. und nicht irgendwie besondere Dinge wollen. Und dann gab es halt ein, zwei Ausreißer nach oben. Ich hatte oft zu vielen, vielen verschiedenen Zeitpunkten echt Angst um die, weil die nicht gut aussahen. Und dann kam aber wieder mal eine Phase von Brandon Johnson, der echt gut aussah. Und dann wieder mal eine Phase von Ryan Yates, witzigerweise die, die nicht neu verpflichtet wurden. Und dann jetzt zum Schluss Morgan Gibbs-White, das war ja so der Transfer, einer zwar aus der Premier League, aber wo alle gesagt haben, sei jetzt ein kompletter Dachstuhl abgebrannt, die holen den Ersatzspieler von den Wolverhampton Wanderers für so viel Geld und was soll das überhaupt? Aber Cooper kannte den, zusammen Juniorenweltmeister geworden mit ihm und wusste, dass das der Typ ist, der für dieses System wichtig sein wird.
Und so hat es Nottingham tatsächlich geschafft, in der Liga zu bleiben. Und in die Liga hinein möchten zwei Teams, Coventry und Luton, das, wie wird es immer genannt, das teuerste Fußballspiel, also das Spiel, in dem es um meisten Geld geht. Wer steigt auf in die Premier League, der bekommt richtig, richtig viel Kohle. Da willst du mit uns noch drauf vorausblicken, denn das ist eigentlich ja so das Match to watch jetzt.
Ja, genau. Und es ist diesmal das ist das, was Fußball auch kann, auch der moderne Fußball auch kann. Wir sind in 2023, du sagst schon, richest game of football, das heißt, es geht, wenn das Team, das dann hochkommt, einmal die Klasse hält, haben sie mindestens 300 Millionen Pfund alleine an Fernsehgeldern eingesackt. Da sind wir noch nicht bei Sponsorings und so. Und normalerweise würde man jetzt denken, gut, das treibt alles auf die Spitze, dieses eine Spiel. Das Schöne ist, diesmal sind es zwei Teams gegeneinander, zwei Vereine gegeneinander, die das romantisch machen auf eine Weise, weil sie so langen Anlauf genommen haben, um da dabei zu sein, weil die beiden Teams so viel erlebt haben in ihren Vereinsgeschichten, jetzt auch neuerlich in den Vereinsgeschichten, dass das ein Spiel für die Fans ist tatsächlich. Und ich glaube sogar auch für die Neutralen. Also klar, die Fanlager wissen jeweils, das ist das wichtigste Spiel der Vereinsgeschichte, weil wenn wir das haben, dann werden wir für immer anders dastehen. Aber auch für neutrale Menschen, da gibt es so viele Geschichten. Und ich habe dem im Vorgespräch erzählt, ich habe gestern mit einem Podcaster, Oak Hatter, 3 Stunden telefoniert. Der hat mir einfach nur die Vereinsgeschichte Luton Towns erklärt und erzählt. Und was wir gelacht haben, das kann man sich gar nicht vorstellen. Weil es ja, da
vor allem, also, wenn man die Platzierungen sieht, ehrlich gesagt.
Das. Und dann gibt es aber, also nur als Beispiel, da gibt es eine Dokumentation, die kann man sich auch immer noch anschauen. Das ist auch, keine Ahnung, warum die BBC nie dagegen was gemacht hat. Die gibt es bei YouTube. Ich schaue auch gleich nach, wie sie heißt, weil das habe ich natürlich wieder vergessen. Und da kommt einfach ein neuer Besitzer rein bei Luton Town. Und damals, zu diesem Zeitpunkt, als die gemacht wurde, 2001, gab es gerade British Idol, also die Version Deutschland sucht den Superstar. Und der dachte sich, es wäre doch eigentlich cool, wenn ich mal den Manager so aussuche. Und das ist wirklich aufgezeichnet. Und das ist doch absolute Weltklasse. Das heißt, Trouble at the Top kann man sich tatsächlich immer noch anschauen, halbe Stunde. Was der Typ allein in den ersten 2 Minuten von sich gibt, der Besitzer, ist absolute Weltklasse. Also es ist wirklich, das ist grandios. Ich kannte das nicht, muss ich zu meiner Schande gestehen, als habe ich mir gleich reingezogen und es ist unglaublich.
Das ist Luton und was ist zu Coventry noch wichtig zu wissen?
Bei Coventry ist so, letztes Mal in der Premier League gespielt, auch da muss ich nochmal schnell nachschauen, dass ich jetzt komplett keinen Quatsch erzähle, 2001 und seither so oft abgestiegen mussten, also waren beide Teams, das ist auch nochmal interessant zu wissen, 2017, 18 in der 4. Liga gemeinsam, ist gar nicht so lang her. Und bei Coventry ist es auch so oft am Rande der Pleite gestanden, 2012, 13 kein Stadion gehabt, bei Luton, die waren 3-mal pleite in 10 Jahren, also, und trotzdem ist das Fanaufkommen nie weggegangen, das ist bei Coventry genau das Gleiche, dass die haben einen furchtbaren Besitzer gehabt, der jetzt endlich seit Januar weg ist, also, oder eine Gruppe, jetzt ist es wieder ein einzelner Businessman, dann ist aber wiederum lange nicht klar gewesen bis April, wo würden die überhaupt spielen nächste Saison, wenn sie aufsteigen, weil das Stadion in der Hand der Rugby-Mannschaft ist. Die sind aber aus der Fußballsicht glücklicherweise pleite gegangen, sodass sie jetzt wieder ihren Stadion-Deal haben mussten, zwischenzeitlich umziehen, wie bei Luton im Übrigen auch. Und all diese Dinge, diese super bewegten Vergangenheiten stehen drüber über diesen Spielen. Und bei Coventry ist der Kader, also selbst ich muss mit Mühe und Not in meinen Aufzeichnungen gucken, dass ich da irgendwas drüber sagen kann über die einzelnen Spieler, weil das sind de facto unbekannte Menschen. Bei Luton ist es ein bisschen besser, also da kenne ich schon ziemlich alle. Ich glaube, da sind auch die meisten Leute, die sich einigermaßen so mit Fußball interessieren, werden so 5, 6, 7 Namen zusammenbekommen. Bei Coventry ist das ist das krass, weil es einfach, es geht nicht. Der Trainer ist seit 2017 da, also hat quasi ganz unten übernommen und hat die jetzt allen Ernstes hochgeführt. Und bei Luton ist es eine ähnliche Geschichte. Die könnten binnen 9 Jahren von der 5. in die 1. Liga gehen, was beispiellos wäre in der Geschichte des englischen Fußballs. Also das, dieses Spiel, wenn der es nicht packt, dann packt wurscht, wie viel Geld da drüber steht, dann kann ich nichts machen. Es tut mir leid.
Wann findet dieses Spiel statt? Wo kann ich sehen und wer kommentiert es?
der Reihe nach. Samstag, 17.45 Uhr, ich hoffe, das stimmt.
Ja.
The Zone und Sebastian Kneißl wird es kommentieren, mit mir zusammen.
Ich dachte, für die drei, die es jetzt noch nicht gecheckt haben, sage es nochmal mit dazu.
Ja, das ist ganz wichtig. Naja, aber auch, also gab es eine Diskussion, ob ich das überhaupt noch machen soll, das Spiel oder nicht, weil ich eigentlich schon durch bin mit meinen Sachen, die ich so in der Saison machen müsste. Aber also da habe ich mich schwer drum beworben, dass ich das gerne machen wollte. Ich hätte es auch so geguckt. Aber
also Leute, zum Runterkommen, wenn das Saisonfinale in der Bundesliga vorbei ist, könnt ihr euch noch ein bisschen Coventry versus Luton anschauen. Uli, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Danke.
Sehr gerne. Danke dir.
Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit und für eure Geduld. Danke an alle meine 4 Gäste, an Alexi Menüsch, an Nils Kern, an Christian Bernhard und Uli Hebel, habt ihr ja gerade eben gehört. Das war Rasenfunk Kurzpass Nummer 267. Bitte unterstützt uns finanziell, rasenfunk.de/supportersclub, da erfahrt ihr, wie das geht, und stöbert mal in unseren Feeds, da sind so einige Sendungen erschienen und da wird auch noch so einiges passieren in unmittelbarer Zukunft. Bis dahin, bleibt gesund, bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.